Das Internet und die Art und Weise, wie Menschen Produkte nutzen, ändert sich so fundamental, wie ich das noch nie erlebt habe. Wir haben uns dann auch ziemlich krass da reingestürzt, ne? Wir sind schon ein krasses Risiko eingegangen, der bei mir im Kopf den Moment ausgelöst hat, okay, wir müssen all in gehen. Und der Moment war...
Mein heutiger Gast hat seine Agentur, die 2 Millionen Euro Umsatz gemacht hat, eingestellt, um ein KI-Startup zu gründen. Er hat vorher schon Firmen gegründet, war bei Gorillas als Head of Product, hat entschieden, Agenturen werden komplett disrupted. Es wird sich komplett verändern.
Aber wenn dein Job ist 80-90%, ich mache jetzt hier Arbeit am Computer, dann musst du dir überlegen, nicht ob du disrupted wirst, sondern in welcher Form. Ich war selber an dem Punkt, wenn ich überlegt habe, welche Arbeit mache ich zum Beispiel in den Sonic-Projekt Produktmanagement. Jetzt demnächst der AI-Agent, der Jira oder das Linear-Ticket, er sozusagen schreibt aus dem Customer-Feedback heraus, dann ist dieser Job gone.
Und hat gesagt, wir bauen da lieber ein Produkt. Und Patrick Häde, der Gründer von Superscale AI, ist heute hier zu Gast und spricht das erste Mal seit dem Launch, der ist nämlich gerade mal eine Woche her, genauso wie nach der Bekanntgabe der Finanzierungsrunde von über 5 Millionen Euro mit Creandum und anderen guten Partnern. Darüber, warum Sonic, die Agentur, die es vorher gab, eingestellt wurde.
So, und dann kommst du natürlich an den Punkt, dass du sagst, pass auf, ich will da jetzt all in gehen, um in der richtigen Welle zu sein. Ich will der Disruptor sein.
Und wie sie heute Produktentwicklung denken. Es gibt keine Timelines mehr, die Wochen und Monate im Voraus sind, sondern es geht darum, täglich Features und neue Funktionalitäten zu veröffentlichen und nicht mehr sich darauf zu verlassen, dass man weiß, was passiert.
Wir waren auch an einem Punkt, dass wir realisiert haben, okay, wenn wir verstehen wollen, wie diese AI-Welt funktioniert und diese ganzen Learnings, die ich jetzt über die letzten 3-4 Monate gemacht habe, dann müssen wir selber in dieser Welt ein Produkt bauen. Sag ich mal, dieser Welle wirklich voll exposed sein.
Wahrscheinlich eins der gehyptesten und dementsprechend auch vielleicht spannendsten Startups, die man jetzt so finden kann aus den letzten Wochen. Mein Name ist Fabian Tausch. Viel Spaß mit Patrick Häde bei Unicorn Bakery. Patrick, herzlich willkommen bei Unicorn Bakery.
Sehr nice, wieder hier zu sein.
Ja, muss sagen, zum dritten Mal. Dementsprechend das erste Mal noch mit Mappify, das dann eingestellt, Investorengelder zurückgegeben, zwischenzeitlich genau. Head of Product bei Gorillas gewesen. Jetzt Sonic gegründet ursprünglich. Das war dann viel Produktentwicklung für andere. Und dann jetzt mit dem Team Superscale AI gegründet und gerade Runde bekannt gegeben, Produkt gelauncht. Kurzform, ich weiß nicht, ob du den Vergleich magst, aber Lovable für Marketing eigentlich. Also so wie ich mit Lovable chatten kann, um eine Website zu bauen, kann ich damit meine Marketingkampagnen bauen. Das ist super kurz, wir sprechen gleich nochmal über ein paar mehr Details. Aber da ist viel passiert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Wie würdest du die aktuelle Situation beschreiben, wenn du mal so, Patrick, was geht bei Patrick gerade alles im Kopf ab?
Vielleicht hast du schon mitbekommen, dass wir ein neues Unicorn Bakery Studio haben und das befindet sich seit Anfang des Jahres in der Backfabrik im Herzen Berlins. Die Backfabrik ist eine der ikonischsten und geschichtsträchtigsten Locations für die Berliner Startup-Szene, denn hier sind nicht nur einige Gäste aus der Unicorn Bakery mit ihren Firmen zu Hause, wie zum Beispiel Scalable Capital, Holy, Beat81, Pliant, Moss und mehr, sondern auch Firmen wie Adjust, HelloFresh und Forto sind hier zum Unicorn gereift. Die Backfabrik agiert als Growth-Plattform für Tech-Firmen ab Seed oder Series A und später und hilft durch eine Top-Lage, beeindruckende Architektur und eine tolle Atmosphäre, nicht nur Kunden und Investoren zu beeindrucken, sondern auch die besten Talente zu überzeugen, für euch zu arbeiten. Ich habe unfassbar viel positives Feedback bekommen von jedem, der in dieses Studio gekommen ist. Deswegen kann ich das wirklich nur unterstreichen. Die Bergfabrik bildet eine eigene Community, die durch die Dichte an tollen Tech-Firmen auch dabei hilft, sich untereinander zu unterstützen und gemeinsam zu wachsen.
Genau, also heute sozusagen beim Recording des Podcasts bin ich eigentlich, würde sagen, sehr viel entspannter als so den Rest des Jahres bisher, weil die zwei ganz großen sozusagen Milestones jetzt durch sind. Wir haben den kompletten Move sozusagen vom Sonic Business zu Superscale gemacht mit dem ganzen Team und wir haben eben unsere Runde geraced und
habt ihr Sonic damit komplett eingestellt?
Genau, wir sind letztendlich sozusagen Sonic ausgelaufen. Wir haben einfach keine neuen Projekte angenommen. Mehr und haben uns komplett auf Superscale fokussiert. Ja. Und das ist, wenn man jetzt mal so überlegt, gehe ich so vielleicht sogar schon so einen Schritt zurück, das ist schon ein krasser Move gewesen für uns, weil wir echt da auch 3 Jahre ein sehr, sehr starkes Business mit hatten. Also wir sind ja auch hier in der Startup-Szene in Berlin, wir hatten Projekte auch außerhalb von Deutschland, sind wir mit Sonic eigentlich echt super schnell gewachsen. Wir haben uns von Anfang an gesagt, wir wollen kein Riesenteam da bauen. Aber wir hatten 3 Jahre lang ein sehr, sehr, sehr gutes, hochprofitables Geschäft damit.
Definier mal ganz kurz, gib mir eine Größenordnung. Wie viele Leute waren im Team? Kannst du eine Umsatz
genau, wir haben,
einfach Einordnung geben,
genau, wir alle haben,
Zahlen droppen, aber.
Ja, nee, genau. Wir haben so im Jahr gut 2 Millionen Umsatz gemacht. Mal drüber, mal etwas drüber, mal etwas drunter. Wir waren ein sehr kleines Team, also wirklich so von ja, so in der größten Phase 13, 14 und dann eben immer so zwischen 10 und 13, 14. Also super klein gehalten und haben eben echt super spezialisiert Produkt- und Tech-Projekte umgesetzt. Ja, also Produktmanagement, Strategiearbeit für größere wirklich Konzerne, aber viel auch für Startup-Unternehmen, ne? Von irgendwie Pre-Seed und dann hoch zu Series A, Series B. Die Produktreise begleitet, auch echt viele Produkte gebaut, mitgebaut oder von Anfang an gebaut, die man so kennt jetzt hier aus dem Startup-Ecosystem. Und hatten damit echt ein super starkes Business. Und haben aber dann, und das ist auch so ein bisschen, das ist so der ganze Beginn der Superscale-Story, die sich jetzt dann dieses Jahr angefangen hat so zu entfalten, haben dann Ende letzten Jahres interessanterweise Felix und ich, also guter Freund von mir, mit dem ich sehr viel auch zusammen mache, in der Tat über Lovable gesprochen. Und zwar schon bevor das Produkt so viral ging. Und die Realisierung auf meiner Seite war einfach schlichtweg, jedes Agency-Business wird disrupted. Und zwar nicht ein bisschen, 10%, sondern komplett. Das Business wird, sag ich mal, ausgelöscht. Ja, also wirklich Peak Disruption, so wie man es nennt. Und das war mir klar, dass das auch auf uns kommt. Weil wenn du an einem Punkt bist, wo du heute Lovable prompten kannst, selbst wenn es jetzt am Anfang, was viele Kritiker sagen würden, komm, das ist jetzt nur für ein Prototyp, das ist nur für eine Website. Wenn ich jetzt eine Sache in der AI-Welt bisher gelernt habe, dann ist es, man unterschätzt immer, wie schnell der nächste große Schritt kommt. Man denkt, es ist in einem Jahr und dann ist nach 3 Wochen da. Und dadurch war mir klar, unser Business, das war hochprofitabel für ein paar Jahre, aber das wird so nicht weitergehen. Und dann haben wir angefangen, Ideen zu schauen. Ich habe dann Christian von Interface kennengelernt.
Christian ist Christian Reber, der vorher Wunderlist gemacht hat, an Microsoft verkauft für 200 Millionen, dann Pitch.com, da jetzt inzwischen raus ist und jetzt mit Niklas von Blinkist ehemals Interface Capture macht.
Genau. Und dann haben wir viel uns unterhalten über den Markt, über Ideen, was da auf uns zukommt. Und dann sind wir auf Superscale gekommen, da können wir nochmal ins Detail gehen, wie kam es zu der Idee und was waren so die Schritte. Aber genau, und dadurch waren für mich jetzt von Anfang eines Jahres an erstmal so, wir bauen irgendwie ein neues Business. Ja, wir nehmen unser komplettes Team mit. Dann haben wir wir haben Pre-Seed, Interface ist ja als Founding Investor mit dabei gewesen bei Superscale. Und dann haben wir jetzt eben noch unsere Pre-Seed-Runde geraced. Und das war ein super schneller, super intensiver Fundraise auch. Und ich habe ja noch ein zweites Kind bekommen. Also wir sind ja noch zum zweiten Mal Eltern geworden jetzt vor knapp 4,5 Monaten. Und das heißt, ich hatte natürlich sozusagen 2 neue Babys gleichzeitig. Und wir haben ja schon einen kleinen Sohn, der jetzt 2 geworden ist. Das heißt, ultra intensive Zeit, ja, für mich dieses Jahr. Und jetzt gerade diese Woche bin ich super happy, weil wir haben jetzt die Runde geclosed. Wir haben die Runde announced. Wir haben das Produkt announced. Wir haben unsere ersten Kunden, User, super viele, die Plattform jetzt nutzen und prompten wie verrückt. Wir haben letzte Woche schon das erste Scaling-Limit reingelaufen, was ziemlich krass ist.
So am Launch-Day, oder? Weil ich habe am Launch-Day habe ich angefangen klicken und habe nur bekommen, irgendwas passt nicht.
Ja, super viele Learnings, die wir allein aus dem Launch wiederziehen, aber auch da wieder, ne, also wir hatten, klar, du hast hohe Erwartungen an Launch und so, aber wir haben schon unterschätzt, wie viele da jetzt loslegen.
Hast du eine Größenordnung?
Tausende. Also wirklich, wir haben alleine, wenn du jetzt überlegst, wir haben einen hohen Free-Tier jetzt gerade Stand heute absichtlich im Produkt, damit du viel rumspielen kannst, wie viel lernen so aus den Interaktionen, die Leute im Produkt machen. Und das ist super krass. Und da, also das Interessante ist für mich, ich baue jetzt seit 13, 14 Jahren, baue ich Produkte online, also in irgendeiner Form. Ich habe angefangen in der Schulzeit wirklich, keine Ahnung von irgendwas, ja, Marktplatz, Online-Marktplatz, selbst zu dem Zeitpunkt haben wir schon Produkte entwickelt mit anderen, also auch schon so eine kleine Agentur gehabt, dann Mapify, dann Gorillas, alles Mögliche. So, und das Internet und die Art und Weise, wie Menschen Produkte nutzen, die ändert sich so fundamental, wie ich das noch nie erlebt habe. Ja, also es gab ja schon verschiedene Shifts auch in der Usage vom Internet, ne, also jetzt sowas wie von Web to Mobile. Ja, und dann hattest du plötzlich eine Situation, da musstest du alle Screens irgendwie adaptieren und dann hattest du eine App und das war irgendwie eine andere Plattform und andere Programmiersprachen und so weiter. Aber dieser Shift, der jetzt passiert, der sozusagen aus meiner Wahrnehmung so mit ChatGPT angefangen hat und wo ChatGPT ja jetzt auch wirklich im absoluten Massenmarkt angekommen ist, ne? Also wo jetzt, sag ich mal, unsere Eltern ChatGPT auf der Homepage vom iPhone haben, das ist ja der Punkt, an dem dieses Produkt jetzt schon ist. Und du hast dadurch eine Situation, dass einfach jedes Produkt eigentlich komplett neu gedacht werden muss, im Sinne von, wie sieht das eigentlich aus in der Era vom Internet, wo du nur noch promptest. Du willst gar nichts mehr machen. Du willst einfach nur eingeben und du bekommst dein Outcome. Und das finde ich so super interessant. Und das ist auch für mich persönlich die größte Disruption im Nachdenken über Produkte, die ich jetzt so wirklich auf dem harten Weg gerade lerne, von der ich zum Beispiel jetzt vor 6 Monaten auch noch überhaupt gar keine Perspektive hatte. Ne? Also ich werde für 6 Monaten war ich noch bei Sonic. Wir hatten ein bisschen was mit AI-enabled-Produkten zu tun, würde ich es jetzt mal nennen. Aber wir waren ja überhaupt nicht so tief in der AI-Welt, wie wir es jetzt sind.
Was war nötig, um von am Ende trotzdem 0 auf 100 in so eine AI-Welt und dann Produktentwicklung in der AI-Welt und in der AI-Era quasi auch nicht nur alleine, sondern als gesamtes Team reinzustolpern?
Also ist natürlich jetzt schon die ersten Monate dieses Jahr für uns eine super krasse und sehr intensive Journey gewesen. Also ich glaube erstmal, was notwendig war, ist unser ganzes Team erst bei Sonic und jetzt bei Superscale hat extrem zusammengehalten und wir sind eigentlich gemeinsam diese Reise angetreten. Ne? Wir sind ja jetzt wirklich von einer Company zur nächsten. Ja, also wirklich mehr oder weniger nahtlos. Und eine Realisierung war natürlich auch für uns, also ich glaube, wir hatten das im Team, glaube ich, mit verschiedenen Intensitäten. So, manche haben realisiert, okay, Moment, wir sind ein Agency, ein Studio-Business und das wird enorm disrupted werden. Und andere hatten diese Realisierung vielleicht einfach noch gar nicht in dieser Intensität. Ne? Das war so Ende letzten Jahres. Und dann wurde das aber allen immer bewusster. Und wir wussten so, okay, Moment, da läuft eigentlich eine Uhr an dem Business. Und so, ganz ehrlich, heute bauen wir mit Superscale ein Produkt, von dem ich hoffe, dass das viele Marketingagenturen adaptieren werden. Aber die Realität ist auch, wir werden auch sehr, sehr viel Marketing-Service-Leistungen, die heute erbracht wird für 1.000 Euro, werden wir disrupten mit diesem Produkt. Ja, und so gibt es viele, also so wird, wie ich schon mal gesagt habe, ich glaube, jedes Agency-Business in irgendeiner Form, jedes Service-Business wird durch AI in dieser Intensität disrupted werden. Und was wir dann, wir haben uns dann auch ziemlich krass da reingestürzt. Ne? Wir sind schon ein krasses Risiko eingegangen. Wir haben ja die Firma gegründet mit Interface und hatten also Interface als Founding Investor dabei mit 400.000 Euro. Da gab es ja noch Sonic und Superscale. Das war Anfang diesen Jahres, also es ist wirklich jetzt 3-4 Monate her. Und dann haben wir angefangen, das Produkt als Prototyp zu bauen, aber eigentlich neben dem Studio-Business. Ne?
Also damals hast du mir auch gesagt, so, wir bauen jetzt erstmal gerade noch beides, gucken uns das an. Und da gab es noch nicht, da war noch nicht dieses, ey, genau. Sonic ist jetzt Superscale.
Genau. Und dann haben wir angefangen zu prototypen. Und jetzt muss man natürlich sagen, wir hatten mit unserem Team, wir haben natürlich auch das Team für so ein Business. Ne? Also wir haben einfach ein unglaublich starkes Team von jetzt 11 gerade, die bei Superscale sind, die mit einer extremen Geschwindigkeit Produkte bauen können. Weil das natürlich das ist, was wir jetzt die letzten 3 Jahre gemacht haben. So, und dann haben wir angefangen, das Produkt zu prototypen. Und es gab einen Kernmoment, der für mich sozusagen, der bei mir im Kopf den Moment ausgelöst hat, okay, wir müssen all in gehen. Und der Moment war, ich glaube, irgendwann im Januar oder so. Man muss ja wissen, ich bin ja Produktperson. Ja, ich bin die letzten Jahre nicht im Marketing gewesen. Ich bin kein Marketing-Experte, noch nicht. Ich lerne jetzt jeden Tag extrem da viel, aber eigentlich lebe ich in der Produktwelt. So, dann haben wir einen Prototyp gebaut von Superscale und der Prototyp war eigentlich, du hast einen Chat, ja, und du lädst ein bestimmtes Creative, einen bestimmten Input hoch und du bekommst ein Marketing-Asset generiert. So, und dann haben wir überlegt, dann saßen, ich glaube, mein Bruder und ich, wir saßen im Huddle, mein Bruder ist ja auch Mitgründer. Wir saßen im Huddle abends, wir haben telefoniert, haben uns Produktprototypen.
Huddle, für alle, die es nicht wissen, ist bei Slack quasi die Funktion, einfach miteinander zu telefonieren.
Genau. Und saßen zusammen und haben auf die Plattform geschaut, haben uns den Prototyp angeschaut und haben dann überlegt, okay, pass auf, jetzt lass doch mal das Produkt challengen, ja, und haben gesagt, okay, welche Company machst du das krasseste Marketing auf der Welt? Haben gesagt, Apple, ja, so Apple Ads sind, glaube ich, immer geile Wortspiele, sehr geile Aesthetics und so. Und dann haben wir 3 Apple Ads genommen und haben die runtergeladen von Google, einfach irgendwelche guten Beispiele, und haben die hochgeladen bei Superscale und haben gesagt, bau mal eine Ad, ein komplettes Ad Creative, basierend auf dieser Inspiration von diesen Ads für Apple, für die Apple Watch Ultra, für das GPS Feature. So, und dann one prompt rausgeschickt und dann hat das Modell ein Bild generiert von der Apple Watch Ultra. Und darüber, also es sollte ein Feature beworben werden, das GPS-Funktion, dass du eben, wenn du die Apple Watch Ultra hast, dass du dann mit GPS immer alles finden kannst oder dich finden kannst oder andere dich finden können. Und dann generierte die Plattform ein weißes Creative, genauso dieser Apple-Stil, mit der Apple Watch Ultra und oben drüber die Marketing-Copy Not Found, Not Found. Und ich habe diese Copy gelesen und dachte mir, holy shit, das ist richtig gut. Ja, das ist so Marketing-Apple-Style-Copy, das ist einfach richtig gut. Das könnte ich mir auf deren Website vorstellen. Und das war für mich der Moment, den, glaube ich, auch viele andere vielleicht im AI-Space, in anderen Bereichen schon gehabt haben, zu sagen, hey, das ist krass, weißt du, da kann das Modell schon viel mehr, als wir erwarten. Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, jetzt all in, ja, weil wir wussten, okay, so ein Produkt muss gebaut werden, das werden Menschen haben wollen. Heute bauen sie mit Lovable ihr Produkt und morgen gibt es 100.000 neue Produkte im Internet, die haben alle kein Marketing und diese Leute haben alle so wie die vorher nicht Entwickler waren, waren die vorher auch nicht Marketeers. Das heißt, die wollen alle am Ende ihr Produkt bewerben. So, das ist die nächste Welle. Und dann haben wir das Produkt gebaut und dann muss man sagen, dann sind wir gelauncht mit der Waitlist, Fundraise angefangen, das ist eine ganze Story in sich quasi, können wir gleich drüber sprechen. Und haben aber dann ja trotzdem, mussten trotzdem eine Transition organisieren. Aber wir hatten ein laufendes Business. Wir hatten Projekte, wir hatten sozusagen ein Studio-Business mit Projekten, mit allem, was dazugehört. Wir hatten aber auch plötzlich eine Company, die im Fundraising ist, die launcht, die eine Waitlist hat und eigentlich, wo eigentlich alle daran arbeiten müssen. Ja. Und naja, und dann haben wir super schnell, so schnell wie es halt ging, diese Transition organisiert, Projekte abgeschlossen, gehandovert, alle rüber, Runde geraced, Runde geclosed. Und dann sozusagen wieder zurückgegangen, Produkt bauen. Und jetzt haben wir vor ein paar Tagen erst das Produkt in der ersten Version announced und bauen jetzt daran weiter. Ne? Aber vor einem halben Jahr war ich noch in einem völlig anderen Business. Heute bin ich komplett in der AI-Welt. Jeden Tag prompte ich irgendwelche Dinge und arbeite an Produkten. Das ist schon echt krass.
Viele Punkte, auf die wir eingehen können und müssen. Das Erste, was ich mich frage, ist, ihr habt jetzt gerade gelauncht und habt jetzt monatelang gebaut. Und es ist ein Tool, wo ihr wisst, wie die Erfahrung der Nutzer ist, wenn sie jetzt gerade andere Produkte nutzen. Lovable, Cursor, aber auch ChatGPT und wie sie alle heißen. Alles. Und ihr überlegt euch, okay, wir bauen ein MVP. Was war euer Punkt, wo ihr gesagt habt, was waren die Punkte, wo ihr gesagt habt, ohne die können wir auf gar keinen Fall dieses Produkt live bringen?
Das ist ja die Frage, ja, in den letzten Monaten. Ich glaube, wir werden in ein paar Monaten, also selbst von dem, was wir jetzt heute entwickeln, ne, paar Tage nach dem Launch, ich glaube, wir werden in ein paar Monaten auf den Launch zurückschauen und das wird nur ein sehr kleiner, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich unwichtiger Moment in der Company-Historie sein. Es gibt viele Dinge, die jetzt enabled werden, dadurch, dass wir das Funding announced haben und wirklich auch ja super starke Investoren an Bord haben, jetzt mit S16 VC und Interface Capital und Grandom. Und daraus ergeben sich jetzt sehr positive Dinge für uns als Unternehmen, unter anderem, dass wir einfach jetzt, wir hatten ja am Launchtag eine Stunde Downtime mit unseren Generations, wir waren in einem Google API-Limit reingekommen, das ist eigentlich ein good problem to have, aber natürlich nicht so geil, wenn das eine Stunde dauert und wir kamen dann einfach, bis wir das festgestellt hatten, wo es herkommt und so weiter, hat ein bisschen gedauert und dann hatten wir aber super schnell bei Google jemanden, die gesagt haben, okay, die Company geht da gerade ab, so denen helfen wir jetzt, nach 5 Minuten hatten die unseren API-Tier da hochgestellt, das hilft uns natürlich jetzt, ne? Wir haben jetzt Kontakte bei jedem Foundation-Model. Und diese Dinge sind extrem wichtig für ein Business, wie wir das jetzt bauen. So, das ist sehr hilfreich. Ich glaube, auf der Produktseite muss man sagen, was wir jetzt lernen, ist, wie prompten Menschen das Produkt. Das ist das Wichtigste, das ist der wichtigste Insight, den wir jetzt gerade generieren. Weil, und das ist so ein bisschen, es geht so ein bisschen zu dem Punkt zurück, der Nutzung des Internets. Aus meiner heutigen Perspektive ist es total schwer, ohne konkreten Insight zu verstehen, wie Menschen bestimmtes Produkt nutzen werden. Wenn du mich vor 2-3 Jahren gefragt hättest und du hättest mir eine Produktidee gegeben, dann hätte ich wahrscheinlich intuitiv auf Basis von so vielen Produkten, an denen ich schon mitgearbeitet habe, hätte ich sagen können, ich gehe davon aus, dass Leute dieses Produkt so und so nutzen werden. Weißt du, wenn ich jetzt mal zurückdenke an meine Zeit bei Gorillas, da war das relativ straightforward, wie die App aussehen soll in der Struktur. Man wusste, okay, so funktioniert das. Wenn du jetzt heute überlegst, wenn man heute jetzt ein Gorillas bauen würde, dann würdest du nicht mehr eine Experience bauen, wo du plötzlich in einer Storefront digital dir 30 Produkte zusammenklickst. Du würdest vielleicht ein Foto machen von einem Kühlschrank.
Oder ich würde sagen, hey, ich will Spaghetti Bolo kochen.
Genau.
pack mal bitte ein.
Genau, pack das ein. Ja, oder genau, also so, dann hast du irgendwie, du hast Food-Tracking-Apps, dann machst du ein Bild vom Essen und dann rechnet die AI dir die Kalorien aus. So würdest du vielleicht ein Bild von deinem Kühlschrank machen und sagen, ey, bestell alles, was fehlt.
Ja.
Irgendwie so. Ja, auch, by the way, geiles Produkt, was man eigentlich bauen könnte. So, und wenn man so drüber nachdenkt, dann ist das ein völlig neues Nutzerverhalten, was entsteht durch ChatGPT, durch das Prompting und dadurch, dass ja jetzt auch faktisch gerade wirklich das gesamte Internet einmal neu gebaut wird. Also jede App wird ja neu gebaut in einer AI-Version, wo aber die Nutzer-Experience, die auch das Interface und so weiter, völlig anders aussieht, weil du halt diese Capability hast, jetzt mit dem PC oder mit dem Computer, mit der App zu interacten in Natural Language. So, und das heißt für uns, der wichtigste Faktor ist jetzt gerade, wie prompten Menschen dieses Produkt? Was für eine Erwartung haben die, was das Produkt für sie tut? Weil das ist eine Sache, die man heute gar nicht so predikten kann, weil sich das so schnell ändert. Du hast halt, je mehr die Foundation Models quasi an Capability gewinnen, desto mehr, gewöhnen sich Menschen daran, wie sie jetzt Produkte nutzen können. Und je mehr ChatGPT kann, desto mehr verändern sich die Prompts, die Leute woanders eingeben, dann musst du das Produkt wieder anpassen. So, und das ist jetzt für uns ein Kernfaktor. Ich glaube, am Ende, das ist so, wenn ich jetzt auch mit Felix spreche, zum Beispiel von Lovable.
Felix ist jetzt im Product, genau. Bei Lovable.
Genau.
Und er hat vorher Blossom gemacht, Designagentur mit euch quasi zusammengeschlossen und jetzt rüber geswitcht
zu Lovable. Genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit Felix drüber spreche, dann ist so eine Realisierung, so du hast einen Speed im Produkt eigentlich. Du hast also alleine dadurch, dass die Foundation Models sich so unglaublich schnell entwickeln, bist du heute eigentlich in einer Welt, wo du nicht mehr einmal, und das werden wir auch nicht machen beispielsweise, so, wir sind jetzt letzte Woche einmal rausgegangen mit den News, um uns zu etablieren am Markt. Das war ein sehr wichtiger und cooler Moment für uns als Company, aber wir werden jetzt viel mehr zu so einer, sag ich mal, Micro-Launch-Strategie gehen, wo wir das Produkt live iterieren, also wirklich auf einer Tages-Wochenbasis, auf Basis von dem, was unsere Nutzer und Kunden von uns haben wollen. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen die neue Welt. Du bist nicht mehr in der Welt, wo du dreimal im Jahr einen Launch machst, ja. So auch, und auch das wurde zum Beispiel ja vor 2 Jahren noch von Airbnb celebrated. Winter Release, Summer Release, 2 Releases haben die Leute gesagt, oh mein Gott, was ist denn das für ein Produkt-Speed, ne, den Airbnb da jetzt
hat. Aber auch zum Beispiel bei Christian, ne, mit Pitch.com, die halt vielleicht sogar 2-wöchentlich oder 4-wöchentlich oder im Quartalsweise was gemacht haben, aber das ändert sich.
Genau. Und heute bist du halt an dem Punkt, wo du sagst, du kannst ja, durch das, was die Foundation Models hergeben, kannst du nach anderthalb Wochen kannst du ein anderes Produkt haben. So, und du willst diesen Speed eigentlich mitnehmen auf der Produkt- und auf der Launch- und Announcement-Seite. So, werden wir das jetzt strukturieren bei Superscale. Und ich denke auch, das ist eigentlich der richtige Pace, den du haben musst. So, und dann kommst du in ganz neue Challenges, ne? Dann musst du plötzlich überlegen, okay, wie baue ich denn eigentlich meine Company und mein Team, um überhaupt so einen Speed hinzubekommen, ja, um überhaupt in der Lage zu sein, mit dem Speed von den Foundation Models so schnell, wie die sich entwickeln, mit dem Produkt mithalten zu können. Aber ja, das ist halt, also das ist so für mich, wenn ich das so zusammenfasse, ist einfach ein unglaublicher Switch, den ich jetzt die letzten 6 Monate gemacht habe, wo ich heute über Produkte völlig anders nachdenke als noch bei Sonic. Und das sind jetzt 6 Monate dazwischen.
Ich meine, ich brauche dir jetzt nicht so viel zu fragen, wie du Team gebaut hast, weil ihr wart ja schon 11, 12 Leute quasi. Ja. Dementsprechend lass uns das kurz mal zur Seite stellen. Aber was würdest du sagen, wie hat sich der Tech-Stack, mit dem ihr Produkte baut, über die letzten 12 bis 24 Monate am meisten verändert?
Ich würde sagen, jetzt konkrete Änderungen im Tech-Stack, also dass man wirklich sagt, okay, du nutzt irgendwie komplett andere Programmiersprachen und so, da gibt es immer Entscheidungen, die du triffst, jetzt auf Scale, Performance, optimierte Entscheidungen, Backend, Frontend, wo ich heute sagen würde, und da haben wir auch bei Sonic schon immer drauf geachtet, dass wir die Dinge so sehr state-of-the-art bauen, da hat sich jetzt im nächsten Projekt nicht so viel geändert. Ich meine, Superscale war am Anfang eigentlich das kleinste Sonic-Projekt, ja. Muss man ja so sehen. Was sich sehr stark ändert, ist, wie du über User-Interface nachdenkst, also wirklich im Sinne von, wie designen wir ein User-Interface, was in der Lage ist, sich extrem schnell zu adaptieren an die neuen Capabilities von uns, die wir in das Produkt einbauen oder die durch die Foundation Models sozusagen reinkommt, weil du natürlich nicht jede Woche eine neue App irgendwie die App redesignen willst. Das ist ein großer Punkt. Und das andere ist natürlich schon so Performance-basiert, ja, also wirklich zu schauen, wie kriegst du es hin auf Scale, weil das ist eine Sache, die, denke ich, jetzt auch alle, sag ich mal, AI-Applications, die schon so 2, 3 Schritte weiter sind und wirklich auf sehr großem Scale unterwegs sind, was die alle mitmachen mussten, ist, dass Apps in diesem Space, ne, die AI-Capability haben, angefangen mit ChatGPT, einfach ganz anders skalieren. Weil du noch mal einen viel krasseren Entry in den Markt hast. Alle Menschen möchten jetzt in eigentlich jedem Lebens- und Arbeitsbereich diese Apps benutzen. Das heißt, in dem Moment, wo du an den Punkt kommst und sagst, okay, wir sind jetzt hier, das funktioniert jetzt so, wie es soll, dann skalierst du natürlich auch sehr schnell. Und da irgendwie in die richtige Richtung iterieren zu können. Ich meine, für uns ist es doch sehr, sehr early, ne? Wir bauen das Produkt seit vier Monaten, aber du kommst dann, du willst schon jetzt von Anfang an die Plattform so aufsetzen, dass du sehr großen Scale handeln kannst, ne? Weswegen das jetzt zum Beispiel letzte Woche auch für uns natürlich nicht der ideale Moment war, ne? Du willst jetzt nicht eine Stunde lang down sein mit einer Plattform, weil du irgendwie API-Limits oder so hast. Aber auf der anderen Seite hast du auch das Problem, dass du diesen Scale, das kannst du gar nicht einschätzen. Da kommen teilweise Leute bei uns ins Produkt, wo ich sage, die sind eigentlich erst in, sag ich mal, von unserer Customer Journey, die sind eigentlich erst in anderthalb Jahren dran, ja, so von dem, was wir uns vorstellen, jetzt besonders Marketing Space. Und die wollen heute trotzdem schon das Produkt benutzen und dann prompten die das 10-mal. Da hast du da den Load, der auf dem Produkt liegt. Also es ist schon, ja, ist einfach eine crazy new world, muss man echt sagen.
Trotzdem einmal nachgefragt, für welche Programmiersprache habt ihr euch entschieden und warum?
Wir haben sehr viel, man kann das ja nicht so einfach kategorisieren, ne? Wir haben React im Frontend und wir haben sehr viel Node.js im Backend zum Beispiel. Wir haben aber auch andere Komponenten, die auf anderen Programmiersprachen laufen im Backend jetzt, insbesondere so optimiert auf AI oder bestimmte Komponenten, die halt andere Performance brauchen, Serverinfrastrukturen so. Also wir haben das Produkt ist sehr jung im Sinne von 4 Monaten. Aber wir haben schon sehr viel über Scaling nachgedacht von Anfang an. Was ich auch glaube, was essentiell ist, weil du hast, also ich meine, ich muss ja sagen, wir waren schon einmal, jetzt Magnus ja auch Mitgründer, er ist bei Superscale, und ich, wir waren ja schon bei Gorillas. Und wir haben schon bei Gorillas wirklich einen bis dahin für uns unprecedented Scale gehabt. Ne? Ich meine, wir waren ja, Gorillas war ja jeden Freitag, 18 Uhr, war ja immer eigentlich das ganze Team nur 3 Stunden, dass wir nicht down gehen. Ja, weil so viele Leute geordert haben. Freitagabends 18 Uhr konntest du eigentlich nie sozusagen den Start ins Wochenende einläuten, weil da war immer was los. Aber das, was du heute hast, so in der AI-Welt an Scale, ist ja nochmal ein Schritt höher. Also nochmal, dass eben noch mehr Leute eben drin sind. Und du hast halt einen wichtigen technischen Unterschied. Du bist halt sehr, sehr dependent auf Limits und APIs, ja, im ersten Schritt. Also du machst natürlich viele Operations mit den Foundation Model Providern auch intern bei dir im Code. Aber du brauchst am Ende trotzdem, du machst ja trotzdem Requests, ne, an deren APIs. Du hast dann Startup Tiers und Limits und so weiter, was wir jetzt gerade alles so rausfinden. Und naja, und die grenzen das natürlich auch irgendwie ein, ne? Die geben jetzt auch nicht jeder Company das höchste Limit, sondern so. Und das sind Dinge sozusagen, aus denen du so auswächst. Aber ja, auf manche Dinge kann man sich vorbereiten, auf andere nicht. Und deswegen ist es für uns auch so relevant zu sagen, okay, du eigentlich launchst du jede Woche. Weißt du iterierst das Produkt auf einer Wochenbasis. Ich versuche in meinem Management in der Company nur Tage und Wochen zu verwenden. Ja, also wenn wir irgendwas angehen, was mehr als 2 Wochen Scope hat, da würde ich schon mal die Frage stellen, ob das überhaupt der richtige Scope ist. Also ich glaube, so musst du in der Welt, in der wir jetzt unterwegs sind, musst du nachdenken. Es gibt ja Companies, die scopen und diskutieren Produkte länger, als wir jetzt das ganze Produkt gebaut haben. Und du brauchst diesen Speed. Ja, weil am Ende muss man sagen, in der Welt von AI können viele auch Dinge nachbauen, die du hast. Ne? Ich meine, schau dir jetzt an, Lovable funktioniert als Company, geht komplett durch die Decke. So, dann gibt es noch 3 andere, die bauen auch ein Lovable, dann baut ein Figma ein Figma-Bild. Das ist sehr vergleichbar mit der Lovable Experience, ja, zumindest von der UI. So, das heißt, du musst einfach unfassbar schnell sein, da jetzt weiterzukommen, was zum Beispiel Lovable halt hervorragend macht. Ne? Du baust dann halt eine Brand, du baust eine Community um das Produkt herum, du baust einen Mode, der aus anderen Dingen besteht als rein aus der Software. Ne? Und dann da mit diesem Mode, mit dieser Community, entwickelst du dann einen Punkt, wo du plötzlich auch in der Software, wo du aus Daten und so weiter einen Mode aufbauen kannst. Ne? Das ist halt schon eine extrem spannende Entwicklung, die auch komplett anders ist, als es früher war. Ne? Weil wenn früher im Sinne von vor 2 Jahren, 3 Jahren, wo du halt Software gebaut hast, und das hat einfach eine lange Zeit gedauert und dann konntest du nicht einfach hingehen und konntest sagen, komm, die Software baue ich jetzt auch. Ja, gestern habe ich irgendwie gelesen, der wurde jetzt von DocuSign, hat ein Cease and Desist Letter von DocuSign bekommen, weil er irgendwie in 3 Tagen mit Lovable einen DocuSign-Klon gebaut hat und den jetzt
online gestellt hat.
So,
oder der andere, Wahnsinn. Der quasi als One-Person-Team größtenteils was gebaut hat und von Wix für 80 genau. Millionen gekauft wird.
Das ist einfach total, also deswegen, das sind ja Dinge, Stories, die hätte es ja vor 2 Jahren nie gegeben. Ne? Also deswegen ist auch, also es ist schon für mich auch einer der größte Shift in der Welt, in der ich arbeite seit 14, 15 Jahren. Von allem, was ich jetzt so bisher gesehen habe. Ne? Super krass.
Was würdest du sagen, das ist trotzdem noch eine Frage, die ich habe, sind die größten Fehler, die man in der Vorbereitung auf Skalierung machen kann? Da habt ihr jetzt ein paar Jahr Produkte gebaut.
Auf jeden Fall. Also ich meine, du kannst, also ich glaube, man muss da zwei verschiedene Perspektiven sehen. So, das eine ist, du kannst dich heute natürlich vorbereiten, dass deine App skalieren wird, dass die viral gehen wird. Auch sowas kommt jetzt immer mehr vor, ne, dass du wirklich dann so ein Product-Video hast und das geht viral. Ich meine, auch unser Announcement jetzt letzte Woche hat viel mehr Traction bekommen, als wir uns das erwartet oder erhofft hatten. So, das ist super, super krass, wie schnell sowas dann geht. Jetzt in der Zeit von halt LinkedIn, X und Instagram, TikTok-Algorithmen, wo halt auch viel über Produkte gesprochen wird. Ich glaube, auf was man sich vorbereiten muss, ist, dass deine Infrastruktur, das, was du baust, der Kernbestandteil des Produktes, dem standhalten kann oder zumindest du halt auch Wege hast, dann wieder auf die Waitlist zurückzugehen oder so. Ne? Also wenn ich jetzt neu ein Produkt bauen würde, auch mit den Superskill-Erfahrungen, die wir jetzt schon machen, dann würde ich mir natürlich die Frage stellen, okay, haben wir bestimmte Fallback-Mechanismen in place? Ja? Dass du sagst, hey, pass auf, wenn du eine Stunde down bist, dann gehst du eben wieder zurück auf die Waitlist oder hast du In-App-Notifications, die den Usern anzeigen musst, wenn die Generations länger dauern oder wie auch immer. Also du musst schon so ein bisschen dich an diese neuen AI-Workflows und Prozesse anpassen und das im Produkt ordentlich abbilden. Ja, ich glaube, das ist schon ein sehr großer Faktor. Am Ende brauchst du einen sauberen Tech-Stack. Also das ist, also man muss ja sagen, ich glaube, ein Faktor, den das Sonic-Business so schnell, so erfolgreich gemacht hat, muss man, also, und das war ja für uns jetzt 3 Jahre lang ein super interessantes und super, super profitables und well-working Business. Und ein Faktor, den das erfolgreich gemacht hat, ist natürlich, dass wir sehr früh bei Companies hingegangen sind und gesagt haben, okay, wie muss man das eigentlich hier für the long term aufsetzen? Weil wir halt schon mal so einen Gorillas von innen gesehen hatten und wussten, okay, du musst an der Stelle technisch die Schraube sozusagen richtig stellen, damit dir das nicht um die Ohren fliegt, ne? Damit du damit fundraisen kannst, damit das Produkt skaliert, damit du ein ordentliches Setup hast. Und das Wichtige ist ja auch, Skalierbarkeit oder das Setup von einem Tech-Stack ist ja nicht nur darauf ausgerichtet, dass du letztendlich, also sozusagen, ist ja nicht nur darauf ausgerichtet, dass du am Ende ein Produkt sozusagen gut skalieren, schnell skalieren an die Nutzer und an die Kunden bringen kannst, sondern eigentlich, worauf du ja hinarbeitest, ist, dass du vor allen Dingen das Produkt schnell iterieren kannst. Du willst in der Lage sein, mit deinen Prozessen, die du hast im Team, ja, was im Idealfall keine Prozesse sind, und mit dem Tech-Setup, was du hast, schnell zu iterieren, weil du weißt, dass wahrscheinlich die erste Produktversion, die du an den Markt bringst, noch nicht genau die sein wird, die du brauchst. Und dann gehst du sozusagen 2 Schritte weiter und iterierst quasi weiter und bist halt schnell in der Art und Weise, wie du dein Produkt anpasst und auf die Kunden und auf deine ersten User und so weiter sozusagen zuschneidest. Das ist eigentlich das, was ich glaube, was für Skalierbarkeit noch wichtiger ist, weil du, also klar, du hast das Potenzial, dass das Produkt sozusagen von Tag 1 durch die Decke geht, auf jeden Fall, das gibt es auch und da kriegst du sicherlich heute auch schon viel, viel mehr Grundtraction, als das vielleicht vor ein paar Jahren der Fall war, aber eigentlich willst du vor allen Dingen ein Tech-Setup haben, womit du schneller shippen kannst als alle anderen im Markt und das ist zum Beispiel etwas, wo wir seit Anfang von Sonic extrem drauf optimieren. Wir haben ja, das war ja mit unserer Motivation, wir hatten bei Gorillas hatten wir so viele Tech-Scalability-Challenges, dass ja Teams innerhalb von Gorillas, während wir hatten über 100 Leute im Product and Engineering, ja, wir haben ja ultraschnell da ein ganzes Department aufgebaut und wir konnten trotzdem nicht alle Requests erfüllen, die Leute in der Company hatten. Dann sind Leute zum Beispiel aus dem Operations-Team, sind zu Agenturen gegangen, haben die irgendwas bauen lassen, was wir dann in Tech-Stack integrieren mussten. Und dann haben wir, und das war so ein bisschen auch unsere Inspiration für Sonic, ne? Wir wollten einfach einen mega geilen externen Partner bauen für Startups, um Tech zu bauen und was dann auch gut gelungen ist. Aber die Realität ist, du brauchst dafür das richtige Setup. Ne? Wenn du nicht das richtige Tech-Setup hast von Tag 1 und irgendwas dahin codest, dann wirst du nicht das Setup haben, was sich so schnell iterieren lässt wie irgendjemand anders im Markt. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Also für mich ist es eher das Setup, wie kommst du so schnell es geht mit deinem Produkt zu Product Market Fit? Und dann hast du die Scalability hinten raus. Aber ich hätte lieber Scalability-Probleme im Sinne von, die App ist eine Stunde down, weil zu viele User, als dass du eben nicht schnell genug iterieren kannst. Ja, du brauchst irgendwie 4 Wochen, um ein neues Feature zu launchen. Und so denke ich jetzt gerade drüber nach. Wir haben so eine Note dazu, die ich ganz lustig finde. Wir haben bei uns im Slack-Channel, sozusagen habe ich neulich gepostet, wir haben also bei uns im Engineering, wir sind alle remote, wir haben ein fully remote Team. Das heißt, wir stellen immer diese Frage, kann Staging gemerged werden in Main? Ja, also für alle non-technical, du hast eine Staging-Version, auf der entwickelst du die Application und deine Staging-Version ist eigentlich die Testumgebung. Ja, und wenn du sozusagen dann die Staging-Branch in die Main-Branch merge, dann bedeutet das, du nimmst den Staging-Code, der getestet wurde, und schiebst den auf die Production-Version, die alle Kunden und User auch haben. Und bei uns wird wirklich 2 oder 3 Mal pro Tag wird diese Frage im Slack gestellt, kann Staging in Main? Und das ist eigentlich die Frage immer so, okay, wir haben was Neues, was released wird. Ich habe neulich so gepostet, so der Speed eines Startups lässt sich messen in, wie oft wird diese Frage gestellt pro Tag, ja. Und ich habe ja in den letzten Jahren, Teams erlebt und gesehen, die releasen einmal alle 2 Wochen. Die haben dann so einen Termin, donnerstags 15 Uhr, einen Tag davor ist Code Freeze. Mit so einem Setup überlebt man halt in der heutigen Welt auf keinen Fall, ja, weil du immer irgendjemanden haben wirst, der noch schneller arbeitet. So sind das halt neue Learnings, sag ich mal, in dieser komplett neuen Welt, in der Software gebaut wird.
Du hast vorhin gesagt, ihr habt jetzt mehr Feedback bekommen und mehr Nutzer erstmal, als ihr ursprünglich gedacht habt.
Ja, auf jeden Fall.
Für den Launch. Welche Kanäle habt ihr für den Launch benutzt? Du hast gesagt, Press, LinkedIn, X, Instagram. Habt ihr sowas wie Product Hunt benutzt? Habt ihr sowas wie Hacker News benutzt?
Noch gar nicht. Also selbst Presse war ein Kanal, den wir schon bespielt haben mit einem Press Release, auch für das Funding, aber ich glaube, das ist nicht mehr der größte Kanal, den man heute bauen kann. Der Haupttraffic kommt von X und LinkedIn. Das sind die beiden Hauptchannel. Wir sind aber sehr bewusst in unserer Strategie nicht mehr in so einen All-Out-Push auf jeden einzelnen Kanal gegangen, weil wenn man eine Sache im Produkt lernt, dann ist es, sag ich mal, humble zu sein mit der ersten Produktversion, die du launchst. Du willst so früh launchen, dass du noch ein gewisses Embarrassment über das Produkt hast. Das ist ja so ein sehr, ich glaube von Paul Graham, so ein sehr bekanntes Quote, dass du sozusagen zu spät gelauncht hast, wenn du nicht embarrassed warst, was deine erste Produktversion war. Und in der Welt jetzt, wo sich das Nutzerverhalten so stark ändert, war für uns jetzt die Priorität, okay, wir machen unsere Fundraise, wir raisen die Runde, closen die Runde, bauen die erste Produktversion, die wir uns vorstellen können, die Sinn macht für uns, und dann gehen wir einfach raus mit dem Produkt, ja, und wir sammeln erstes Feedback und erste User und erste Kunden ein und skalieren dann weiter, ja, und das ist jetzt natürlich jetzt, also jetzt hat das Produkt schon wesentlich größeren Scale, da können wir beim nächsten Mal drüber sprechen, als wir uns vorgestellt haben, und das bringt uns jetzt an ein paar Challenges, die wir jetzt lieber jetzt lösen als dann nochmal, ne, und also ich glaube jetzt sehr stark in dieser Zeit an einen Mode, wir werden jetzt, je nachdem wann das Recording rauskommt, dann entweder schon geschehen oder jetzt in den nächsten Tagen, werden wir jetzt noch zwei zum Beispiel die ersten beiden großen Produktupdates launchen, ja, also full Prompting von bestimmten Ad-Formaten, die jetzt für TikTok und Instagram sehr relevant sind. Und wenn du jetzt das überlegst, dann willst du eigentlich jede Woche einen Launch machen, ja, und dann nimmst du halt einmal den Channel und lernst auch damit über deinen Go-to-Market, weil für mich in der Zeit heute musst du alles end-to-end denken. Ja, es ist nicht mehr so, dass du ein Produktfeature auf den Markt bringst. Es ist so viel Neues, so viel mehr Produkte, die auf den Markt kommen, weswegen wir so stark dran glauben, dass Superscale ein Business ist, was die Welt braucht, dass du halt auch deinen Go-to-Market-Weg finden musst. Ne? Also was ist dein Kanal, was ist deine, wo ist die Audience, die dein Produkt braucht? Wie sprechen die wieder, auf welchen Kanälen sprechen die überhaupt über das Produkt? So willst du eigentlich dich in die richtige Richtung iterieren. Aber ja, also ich meine, sozusagen, das ist für uns auch gut 4 Monate im AI-Space, ist viel Zeit, aber für uns natürlich eine junge Company, wir sind gerade erst gestartet. Also sozusagen die Journey geht gerade los.
Das ist eine spannende Sache vorhin gesagt, und zwar, wir haben jetzt Daten, wie User unser Produkt nutzen und prompten.
Ja.
Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie führt ihr diese Daten zusammen und zieht daraus Rückschlüsse? Also wie bereitet ihr diese Daten auf? Weil ihr habt jetzt tausende von Prompts. Was ist das, der interne Mechanismus, um daraus dann auch, natürlich müsst ihr den gerade parallel bauen, deswegen will ich deine Gedanken jetzt hören, weil es super spannend ist, um dann auch zu sagen, okay, damit glauben wir, das Beste ableiten zu können, irgendwie uns nicht fehlleiten zu lassen von Noise, von irgendwelchen anderen, also von irgendwie lautem Feedback, was ich vielleicht auf X bekomme versus wie Leute es wirklich nutzen.
Ja. So ein paar, würde ich sagen, ausgewählte Details dazu werde ich für mich behalten, weil das schon auch ein sehr, glaube ich, konkreter sozusagen Bestandteil unserer Strategie ist, das Produkt zu bauen. Was wir machen oder woran ich glaube, ich fange vielleicht mal so ein bisschen produktphilosophisch an, ja, wie ich glaube, man heute Produkte baut. du musst dir überlegen, die Capabilities, die heute in den Foundation Models entstehen, sind superhuman. Ja, also ich glaube, viele Menschen haben immer noch nicht verstanden, dass jeder Job, den sie heute machen, der damit zu tun hat, die Maus zu bewegen oder Keys zu drücken an einem PC, dieser Job wird besser gemacht werden von einem AI-System in kürzester Zeit, oder das ist schon der Fall und sie sind sich das gar nicht bewusst. Ja, weil wir werden sehr schnell an einen Punkt kommen, wo ein AI-System den Computer end-to-end steuert und deinen ganzen Job macht. So, das ist jetzt die Aufgabe von jeder Person, zu überlegen, was mache ich eigentlich in einem Jahr, ja, wenn mein Job sozusagen von OpenAI Model XYZ oder Superscale oder irgendeiner anderen Person gemacht wird, Plattform. So, wenn du dieses Mindset hast, dann musst du komplett anders drüber nachdenken, wie baue ich eigentlich meine Company auf? Welche Leute brauche ich überhaupt noch? Ja, also und noch besonders im Sinne von, du brauchst eigentlich keinen 50-Leute-Team mehr, also wahrscheinlich erst sehr, sehr spät. Wie arbeiten diejenigen, die bei mir in der Company unterwegs sind, und welche Dinge, für wen muss ich überhaupt noch jemanden einstellen? Weil du das über Modelle und Workflows und sozusagen AI laufen lassen kannst, ja. So, und was wir jetzt gerade bauen, ist ein sehr, sehr sophisticatedes System sozusagen bei uns intern, was auf einer Daten- und LLM-basierten Ebene unsere Usage analysiert und liest jeden Tag, stündlich, und Insights darüber entwickelt, wie dieses Produkt genutzt wird und wie wir das weiterentwickeln müssen. Und das Krasse ist, vor 3 Jahren hätten wir für diese Aufgabe hätten wir oder haben wir bei Gorillas wahrscheinlich 2 oder 3 Data Scientists eingestellt. Ja, und du hast heute eine Situation, ich meine, nimm dir mal eine komplexe CSV-Datei, lad die hoch bei ChatGPT und stell dem Ding eine Frage und dann schau nicht auf das Ergebnis, sondern schau mal auf die Schritte, die gemacht werden und wie die beschrieben werden. Das ist so unglaublich human, wenn man da sich ein bisschen länger drüber nachdenkt, dann ist es schon fast unheimlich, ne, weil das Modell sogar hingeht und sagt, ah, ich habe jetzt mal so drüber nachgedacht und ich habe jetzt aber verstanden, dass mein initialer Gedanke doch nicht der richtige war, und dann korrigiert sich das Modell selber wie ein Mensch und macht dann in 2,5 Minuten den Job von einer, wo du eine ganze Person eigentlich mal für eingestellt hättest. So. Und wenn du dieses Wissen hast, dann bist du eigentlich heute an dem Punkt, dass du die Company für ganz andere Dinge aufsetzt. Du brauchst ein ganz anderes Team. Du schaust viel mehr drauf, haben wir die richtige Kultur? Sind das die Leute, die zusammenarbeiten sollen? Sind die effektiv? Haben die das richtige Mindset? Sind die, realisieren die, dass der Job, den sie heute machen, dass der disrupted wird und sie aktiv jeden Tag überlegen sollen, wie werde ich eigentlich hier effizienter? Ja, wenn du heute Software-Engineer bist, dann ist aus meiner Sicht deine Aufgabe in dem Unternehmen nicht mehr zu überlegen, wie schreibe ich hier jeden Tag Massen an Code, sondern dein Job ist, sich mal mindestens 20-30% oder an ausgewählten Zeitpunkten in der Woche damit zu befassen, wie werde ich mit den AI-Tools, die available sind, noch effektiver, und bin eigentlich dann am Ende 5 Engineers, ja, in der Company, weil nur so behältst du deinen Job. Und auf der Basis bauen wir das Produkt. Und auch das ist wieder für mich, hast du natürlich heute, wenn du jetzt im Produkt unterwegs bist, dann hast du Capabilities, da hättest du, wie gesagt, da hättest du früher auf jemanden warten müssen, 4 Wochen, dass jemand eingestellt wird, hättest du der Person schreiben müssen, hey, hier, wir haben übrigens 1000 Datenpunkte, analysier mir die irgendwie mal, ja, so, und da kannst du heute ChatGPT 2,5 Minuten zugucken, und dann wird da noch der Code geschrieben, die Analyse gefahren, dann kriegst du die CSV-Datei ausgespuckt, kannst sie bei Sheets hochladen und so analysierst dir dein Ergebnis. Und das sind einfach Dinge, die man jetzt heute mitnehmen muss, ne? Also es ist Ich weiß gar nicht, was gleich geblieben ist, ehrlich gesagt. Ja, je länger wir drüber sprechen. Der Hauptfaktor, auf den ich schaue, ist die Kultur, die du im Team hast. Ja, du brauchst das Mindset, die Kultur, die Menschen, die du an Bord hast. Was natürlich ein Grund ist, dass wir auch das ganze Sonic-Team sozusagen mitgenommen haben, weil wir eben dieses Team schon 2-3 Jahre aufgebaut hatten, mit vielen auch schon vorher zusammengearbeitet haben und wussten, okay, wir sind ein Team, das extrem schnell High-Quality-Produkte bauen kann. Und jetzt nehmen wir uns dieses Thema und stürzen uns da drauf und execute.
Jetzt hast du vorhin auch mal gesagt, viele Leute, die eigentlich erst in 1,5 Jahren zum Beispiel auf eurer Customer Profile Roadmap standen, ja, also als potenzielle Kunden relevant werden, nutzen das Produkt jetzt schon. Wie hilfreich und wie problematisch ist das, wenn du launchst und eigentlich sagst, okay, mein Kundenavatar ist X, aber ich erreiche nicht nur meinen Kundenavatar, sondern den Kundenavatar von in 3 Monaten, 6 Monaten, 12 Monaten, 2 Jahren und muss jetzt drüber nachdenken, wie ich damit umgehe, dass ich die Leute vielleicht auf der einen Seite nicht verprelle, weil es vielleicht noch nicht das ist, was sie brauchen, versus, hey, eigentlich ist es cool, weil ich jetzt schon früher Insights über diese Zielgruppe bekomme.
Genau, also die Insights sind die richtigen. Du musst auf der Produktseite dann ultra fokussiert bleiben. Ja, also es ist wirklich am Ende eine Frage und das kann ja auch in ganz vielen anderen Produkten passieren. Das wird bei AI-Produkten immer häufiger passieren, denke ich jetzt auch in den nächsten Jahren. Du musst da einen sehr krassen Fokus entwickeln, dass du dich nicht distracten lässt, ja, durch Customer Usage und besonders durch Usage und sogar durch Kunden. Ne? Also ich meine, überleg mal, was das für ein Potenzial hat, distracted zu werden von Leuten, die für deine Plattform zahlen. Ja, die sozusagen frühe Kunden sind und denen du anfängst, Umsatz zu machen und dann bist du an einem Punkt, dass du sagst, okay, pass auf, eigentlich, das ist gar nicht, die können wir noch gar nicht bedienen. Und darauf muss man achten. Ja, also ich denke, das ist eine Frage von, wie fokussiert bist du mit deiner eigenen Product Roadmap. Die Frage, die wir uns sehr viel stellen, ist, was ist die unterliegende technische Foundation, die wir bauen müssen, um dieses Produkt in extrem viele Use Cases schnell skalieren zu können. Ne? Wir sehen, also und deswegen bin ich auch so confident in dieser Agency Disruption, weil das ist keine Disruption, die nur dadurch entsteht, dass es jetzt Produkte gibt, die das replizieren können, was eine Agentur, die ja früher für viele tausend Euro verkauft hat. Ich meine, das ist der Grund, weswegen wir Superscale bauen. Ich meine, wenn du heute ohne Plattform wie Superscale Marketing launchen willst für deine Mobile-App, ja, dann brauchst du Freelancer, die den Content bauen, du brauchst einen Interim-CMO, du brauchst vielleicht noch eine Marketingagentur, die dir erklären, wie es geht. Du gibst ein paar tausend Euro aus und du weißt gar nicht, ob du überhaupt irgendwo hinkommst. Wohingegen du dir mit Lovable für $25 anfangen kannst, deine Website zu bauen. Ja, so, und das ist die Welt, die wir jetzt mitprägen und mitbauen wollen mit dem Produkt. Und was du dann realisierst, ist, du musst eine sehr klare Produktroadmap haben, auf die executest du. Und dann kommst du im Idealfall durch die richtige technische Foundation. Und das ist wieder dieser Speed-Faktor dahin, dass du über das Produkt schnell an verschiedene Zielgruppen delivern kannst. Ne? Und dann wirklich Step by Step sozusagen eine Zielgruppe nach der nächsten. Und auch hier, ich glaube nicht, dass sich in der AI-Welt diese Situation, dass du Early Adopter hast und dass du sozusagen dann, ne, so dieses Crossing the Chasm, gibt es ja dieses Buch Early Adopter, Early Majority, Later Majority und so weiter. Ich glaube nicht, dass das sich so stark geändert hat. Die Zeiträume, die sind anders. Du hast halt nicht mehr irgendwie von Early Adopter bis Majority 4 Jahre, sondern du hast halt ein Jahr oder anderthalb oder zwei. Aber diese Schritte, die sind schon noch da. Und du willst schon in der Produktentwicklung identifizieren, was sind die Menschen, die mein Produkt jetzt gerade benutzen und wie finden die Value darin und wie bringe ich das sozusagen schrittweise in den Markt. Und dann willst du natürlich auch, und das ist jetzt, wir achten sehr viel darauf, auch bei unseren Investoren, bei den Supportern, die jetzt auf wirklich ganz früh in der Journey mit dabei sind, du willst vor allen Dingen auch verstehen, was ist, soweit das publicly available ist oder dann zumindest sozusagen du bei deinem Netzwerk langsam aufbaust, was ist die Roadmap bei den Foundation Models? Weil das ist auch ein extrem wichtiger Faktor, wo du ja immer wieder, ne, also man bekommt das ja regelmäßig mit, dass dann sozusagen ein neues Foundation Model gelauncht wird und dann hat halt irgendwie OpenAI gerade hier die 30.000 Startups disrupted, ja, die vorher sozusagen diesen Service angeboten haben. Und so willst du dein Produkt natürlich auch bauen, dass du gewissermaßen antizipierst, wo werden diese Foundation Models wohl hingehen und was ist dann das, was du als Mode in deinem Produkt aufbaust, um sozusagen dann Relevanz im Markt zu behalten. Aber ja, also es ist, also auch für mich, ne, also ich meine, ich bin jetzt sehr confident im Space, aber ja, wir sind jetzt seit, es ist eine Hardcore-Learning-Experience seit 6 Monaten. Ne? Also ich bin seit 6 Monaten eigentlich dabei, jeden Tag alles, was ich bisher gelernt habe, einmal in Frage zu stellen und zu überlegen, okay, was passiert, also sozusagen, ist das überhaupt noch anwendbar heute und was heißt es eigentlich in der neuen Welt? Und deswegen sind wir jetzt auch natürlich super happy, Investoren an Bord zu haben, die halt unfassbar viel Knowledge in diesem Space schon haben, ne, und die halt uns auf der Journey begleiten können und sehr früh uns jetzt Input geben können, Kontakte herstellen können zu den entsprechenden Personen, die diesen Space noch besser kennen als wir, um uns da auf der Journey weiterzuhelfen, ne, weil es halt so eine komplett neue Welt ist, in der du baust.
Wen habt ihr als ersten Kundenavatar für euch definiert?
Wir haben klaren Fokus auf Consumer-App-Founder und Marketing-Teams, Web und App. Aus folgendem Grund, du hast durch alle Plattformen, die sozusagen Prompt-to-App enablen, ja, sei es Web, Mobile, wirst du eine nie dagewesene Competition im Internet haben für Attention der Menschen. Ja, und das war, muss man ja, wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht, das war ja schon vorher intensiv. Ja, also wenn du jetzt vor 3 Jahren, und ich kann da noch aus meiner Zeit bei Mapify ein Lied von singen, wenn du vor, und das war vor 6 Jahren, ja, sag ich jetzt mal, wenn du da eine Mobile-App hattest, dann war sicherlich zu dem Zeitpunkt ein Riesenproblem. Ich brauche 3, 4 Engineers mehr, ja, um die App schneller zu entwickeln. Das Problem wird jetzt mit jedem Tag kleiner. Und das zweite Problem war, ich brauche meine User und Kunden. Ja, und ich muss Akquise fahren. Und dann gibt es heute ja noch alle möglichen Strategien für Organic, Paid Acquisition. Und die Menschen auf dem Planeten werden aber so schnell nicht mehr. Ja, und in vielen Situationen eher weniger. Und dadurch entsteht einfach eine nie dagewesene Competition um Attention. So, und das ist unter anderem auch einer der Core Insights gewesen, zu Superscale zu gehen, weil wir gesagt haben, das, was da jetzt passiert ist, everyone becomes a builder. Aber wenn alle Leute Produkte bauen können, dann hast du eine nächste Welle. Du hast nämlich ein nächstes Riesenproblem. Und dieses nächste Riesenproblem wird sein, alle müssen diese Produkte effizient vermarkten. So wie die aber vorher nicht Entwickler gewesen sind, sind die auch vorher nicht Marketeers gewesen. Das heißt, die brauchen das Produkt, was ihnen letztendlich enabled, dieses Produkt zu vermarkten. Und das, was wir jetzt heute machen, ist, wir fokussieren uns auf TikTok, Meta, Facebook und Instagram insbesondere. Und zwar aus folgendem Grund. A, das sind Plattformen, die extrem gut funktionieren für die Vermarktung von Consumer-Apps. Es gibt unglaublich gute, proven Strategies, das mit Content zu machen. Wir können diesen Content mit Superscale generieren. Und du kannst ihn wirklich rausprompten aus der Plattform. Und du brauchst Massen davon. Ja, du musst bei TikTok 2-mal pro Tag posten. Du kannst dir 5 TikTok-Accounts gleichzeitig aufbauen. Und das ist jetzt nur für Organic. Und du hast dann natürlich eine Situation, wo viele, die jetzt anfangen und bauen Organic-Content, nehmen dann irgendwann die best-performing Creatives aus dem Organic-Flow und packen den auf Paid Ads. Wir haben jetzt heute Kunden, wir werden auch in den nächsten Wochen Success-Stories oder Customer-Stories launchen, die mit Superscale Creatives gebaut haben. Und das sind die best-performing Meta-Ad-Creatives, die haben. Ja, aus diesem Flow heraus, ne, weil du halt eben sehr, sehr viel Organic launchst und dann sozusagen siehst, okay, dieses Creative resoniert mit unserer Gruppe, Zielgruppe. Das siehst du, kriegst du organic mit über Comments, Likes, Views, Interactions mit dem Creative. Und dann nimmst du das Creative und launchst das als Paid Marketing und hast plötzlich einen sehr, sehr guten CTA und bekommst deine App in den Markt. Und genau, damit fangen wir an. Und dann werden wir schrittweise jetzt mit den verschiedenen Ad-Formaten, mit der technischen Foundation, die wir bauen, dann andere Gruppen angehen. Ja, also E-Commerce ist natürlich ein riesengroßes Thema. Ja, brauchen auch Ad-Content, sowohl Organic als auch Paid, Aufmasse. Und dann hast du andere Formate, die quasi in der gleichen Zielgruppe sind, aber vielleicht andere Ad-Creatives oder so. Du hast andere Plattformen, die dazukommen. X, Reddit, LinkedIn als Marketingplattform. Aber Fokus auf Social Marketing, ja, als ersten Schritt.
Jetzt gibt's so, glaube ich, einen Punkt, der ist ein bisschen unfair, den zu fragen, weil, also für alle anderen, die zuhören und es vielleicht noch nie gemacht haben, ich meine, am Ende Serial Founder, also du hast schon ein paar Firmen gemacht, bist nicht alleine, habt euch einen Namen gemacht in der Szene, das heißt, Fundraising für euch läuft wahrscheinlich ein bisschen anders als für viele andere. Erzähl mal ganz kurz, wie war also das eine ist, mit Interface irgendwie die 400.000 Euro zu beginnen, dann habt ihr euch entschieden, okay, wir machen Pre-Seed,
ja.
Was dann passiert.
Genau, also wir haben eigentlich ja das Produkt, wir waren ja genau an diesem Punkt. Ne? Wir haben gesagt, okay, wir bauen das Produkt jetzt neben Sonic, wir haben Interface an Bord, 400.000, das Sonic-Business, profitables Business, hätten eigentlich dieses Geld im ersten Schritt gar nicht anrühren müssen und dann fängst du an. Dann sind wir, ich würde sagen, ja, so gegen Ende Februar diesen Jahres, also wir waren schon so, sag ich mal, 4 Wochen nach der Gründung, sind wir an den Punkt gekommen, dass wir einfach in der Produktentwicklung realisiert haben, okay, wir sind sehr weit mit dem Ding. Wir können, also das Produkt kann sehr viel. Wir kommen sehr schnell voran. Und wir hatten eine sehr klare Vision vor Augen. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt mit einer gewissen Intensität und Schnelligkeit auch in diesen Markt rein. Wir brauchen das Team, das ganze Team. Und das war natürlich eine besondere Situation, wie du sagst, weil wir in der luxuriösen Position in dem Moment waren, dass wir logischerweise allen VC-Investoren sagen konnten, und das war auch ehrlich gesagt, wir haben ja die ganze Runde geraced ohne Deck, gar nichts, es gab nichts, es gab nur die Produktdemo-Call gemacht und ging sehr, sehr schnell. Ja, wir haben die Pre-Seed ja geclosed in 6 Tagen, weil wir natürlich auch sagen konnten, hier ist das Produkt. Ehrlich gesagt, konnte man sich im Produkt das dann schon sehr, sehr schnell vorstellen, wie das aussehen wird, konnte sich auch sehr schnell vorstellen, wenn Leute mal so gearbeitet haben, dann werden die nicht mehr zurückgehen. Ja, aber wenn du jetzt eine 7-seitige TikTok-Slideshow bei Superscale gepromptet hast, dann gehst du nicht am nächsten Tag zurück zu Figma, ja, und baust die von Hand. Never gonna happen. Und wir hatten natürlich das ganze Team. Das heißt, wir brauchen niemanden hiren, das komplette Founding-Team ist da und wir haben das Produkt und let's go. Ja, so, das war eine sehr straightforward Journey. Ich glaube, wenn ich heute reflektiere zum Fundraising, dann ist das auch ehrlich gesagt das Setup, wo du als Gründungsteam hinkommen willst. Ja, also das ist natürlich jetzt aus unserer Sicht in dem Sinne einfach gesagt, weil wir das Team eben in place hatten und so weiter. Aber du willst heute in der Welt, wenn du eine Firma startest und du hast vielleicht sogar noch einen Fulltime-Job nebenher oder du bist gerade noch bei einer anderen Sache dabei, dann willst du an einen Punkt kommen, wo die Story so straightforward ist. Weil, ich meine, ich habe viele Angel-Investments jetzt schon gemacht selber. Und für mich ist es ganz, ganz klar, wenn ich, also ehrlich gesagt, wenn ich mir eine Company anschaue und reflektiere und dann eine Entscheidung treffe, ob ich da jetzt mein persönliches Geld in teilweise signifikanten Mengen investiere, dann ist es für mich eine Frage, wie schnell kann ich dieses Produkt verstehen? Brauchst du dafür überhaupt ein Deck? Ja, heute bist du in einer Situation, wo du so schnell Produkte bauen kannst. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Fundraising-Decks noch eine große Relevanz haben werden. Going forward, ja, vielleicht für irgendwie ein paar wichtige Slides, die jetzt Metriken beinhalten, wenn du später in der Runde bist, aber wenn du in der ersten Runde bist, dann geht's um dein Team und dein Produkt und die Vision, die du hast und wie schnell du exekutieren kannst. Ja, und dann kannst du auch direkt dein Produkt zeigen. Und wenn du das Produkt verstehen kannst und wenn du die Vision dahinter sehen kannst, wenn das ein starkes Team ist, dann werden Investoren investieren wollen. Und so sind wir auch an den Fundraise rangegangen und haben dann natürlich uns die Frage gestellt, okay, wer sind die richtigen Partner dafür, für die Journey? Und ich muss ehrlich sagen, und das ist eine Sache, die mich heute noch beeindruckt, ich habe in den 6 Tagen da so viele Gespräche geführt, übers Wochenende auch mit Investoren mich getroffen, viele nach Amsterdam gekommen, mit denen wir dann auch persönlich zusammensitzen konnten und man sich auch persönlich kennenlernen konnte, was natürlich unglaublich wichtig ist, wenn man jetzt über Jahre hinweg eine Company zusammenbauen will. Und am Ende hat mich extrem beeindruckt, dass ausgewählte Investoren sich echt mit dem Produkt extrem intensiv befasst haben und sich das Produkt auch selber angeschaut haben, sich Gedanken gemacht haben, okay, was ist jetzt hier was kann hier der Weg sein, ja, wie kann man das weiterentwickeln, wie kann man da weitergehen? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Philosophie, die jetzt Felix und ich zusammen haben bei unseren Quick Coffee Investments, ja, wo wir quasi unsere Angel Investments unter unseren Umbrella der Marke Quick Coffee gepackt haben, wo wir sagen, in der frühesten Phase, wenn du dein Team hast, wenn du mit deinem Team glücklich bist, dann geht's nur um Produkt. Es geht um Produkt und heute Go-to-Market, ja, weil das heute in der Welt, in der wir sind, eigentlich so untrennbar zusammenhängt wie nicht zuvor. Aber es geht nur um diese beiden Faktoren. Das heißt, wenn du Investoren an Bord haben möchtest, dann musst du dir am Ende die Frage stellen, können die mir in dieser Phase, in der ich jetzt gerade bin, wo es ums Produkt geht, um die Produktiteration, können die mir da helfen? Können die auch verstehen, in welcher Phase das Unternehmen ist? Ja, dass du halt ein Produkt hast, wo du vielleicht noch nicht in einem bestimmten Bereich skalieren kannst oder wo das noch nicht die Kunden sind, auf die du jetzt Fokus legen solltest. So, und diese Geduld am Ende sozusagen auch mitzubringen, zu sagen, okay, wir iterieren das Produkt jetzt in die richtige Richtung und wenn wir das in die richtige Richtung iteriert haben, dann sozusagen, dann können wir die nächste Stufe gehen, ja, und dann können wir wieder racen und so weiter. So, und ja, danach haben wir unsere Entscheidung dann getroffen und haben unsere Runde zusammengebaut und das ging dann ultra schnell und das hat uns natürlich auch enabled, ganz schnell wieder zum Building zurückzugehen, ne? Und vor allen Dingen dann, und das war für uns ehrlich gesagt der wichtigste Schritt, zu wissen, okay, wir raisen jetzt hier 5 Millionen, das heißt, wrap up, Sonic, ja, Projekte abschließen, Handover und dann all in das Produkt, bauen, um halt auch schnell in den Markt gehen zu können.
Wie ist das Gefühl jetzt wieder, Investoren, also VC-backed zu sein und nicht mehr bootstrapped?
Natürlich ist eine andere Art und Weise des Company-Buildings. Ich muss sagen, für mich, und das ist, glaube ich, kommt einfach auch aus der Historie, die ich selber habe, ist erstmal für mich das Wichtigste, was für eine Company kann ich bauen? Was für eine Company, was für ein Produkt kann ich bauen? Diese beiden Sachen, das ist ja quasi eins. Und wenn ich jetzt zurückdenke an Herbst letzten Jahres, da hatte ich auch in der Sonic-Zeit, weil du natürlich, wir waren ja nicht in der Lage, diese Produkte so mitzuprägen, wie wir teilweise auch gewollt hätten, weil das ja gar nicht unser Job ist, ne? Unser Job zu dem Zeitpunkt war, hier gibt's ein Produkt, es gibt eine Product Roadmap, wir exekutieren diese Product Roadmap so exzellent, so schnell, wie es geht. Aber wir waren auch an einem Punkt, dass wir realisiert haben, okay, wenn wir was über diese Space lernen wollen, wenn wir verstehen wollen, wie diese AI-Welt funktioniert und diese ganzen Learnings, die ich jetzt über die letzten 3-4 Monate gemacht habe, dann müssen wir selber in dieser Welt ein Produkt bauen. Du musst dann da, sag ich mal, dieser Welle wirklich voll exposed sein. Und das war ehrlich gesagt für mich persönlich eine Riesenpriorität. Wir sind auch, muss man ganz klar sagen, ich meine, ich bin jetzt Vater von 2 kleinen Kindern, wir haben ein Haus in der Nähe von Amsterdam. Ich bin jetzt nicht an dem Punkt gewesen Anfang dieses Jahres, wo es mir unglaublich leicht fiel zu sagen, ich stelle es hier ein, wirklich well-working Business, komplett auf das sozusagen Ausfahrgleis und gleise eine neue Company auf mit zu dem Zeitpunkt, sag ich mal, 5 Monaten Runway, ja, so, und who knows, was da aus dem Produkt wird, ja, was da irgendwie noch ein 3 Wochen alter Prototyp war. Aber es gehört sicherlich dann so ein Level of Risk-Taking dazu. Und jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, immer wenn ich solche Risiken eingegangen bin im Leben, hat sich das dann früher oder später bezahlt gemacht. Jetzt in diesem Fall ging das dann sehr schnell. In anderen Fällen hat es vielleicht länger gedauert. Aber es war uns sogar im Team extrem klar, wir müssen da jetzt all in. Und all in bedeutet in dem Moment, wir bauen eine VC-backed Company, weil wir müssen schnell sein. Wir brauchen unser gesamtes Team. Wir können jetzt nicht auf Profitabilität warten von dem Business und dann sozusagen so Step-Step, ne, eine Person nach der anderen übernehmen. Und am Ende muss man auch sagen, wir wussten, dass wir dieses Produkt extrem schnell gut exekuten können mit dem Team, aber auch nur mit dem ganzen Team. Ja, und wenn du, ist auch eine Fokusfrage, ne, wenn du dann plötzlich, du weißt ja, wir haben das ja 2-3 Monate gemacht, 2 Companies nebenher sozusagen zu maintain, parallel sozusagen aufzusetzen, so, dann bist du in einer großen sozusagen Fokusfrage. Und jetzt ist es für mich einfach eine unglaubliche Opportunity. Und es ist natürlich eine enorme Motivation für uns und für das ganze Team, so eine Company jetzt bauen zu können mit den Investoren, mit dem Support-System, was wir jetzt schon um die Company herum haben, was einfach unglaublich viel Spaß macht, ja. Und natürlich extrem challenging ist, aber eine mega Journey. Und, na, also, who knows? Ich meine, wie schnell das jetzt geht und so eine Company sich entwickelt, haben wir jetzt gesehen in 4 Monaten. Wer weiß, wo wir jetzt in einem Jahr stehen mit dem Business. Aber für uns ist das jetzt auch sozusagen wirklich kopfüber in diese Welle reinzuspringen. Das haben wir gemacht, ne? Und so hat es sich natürlich auch angefühlt. Ja, also es ist auch schon wirklich ordentlich in der Welle gewesen, die letzten 3 Monate. Aber klar, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, okay, das war genau der richtige Step, ne? Aber das wusste man natürlich jetzt vorher nicht. Aber man konnte halt so hoffen, okay, es läuft so und wir kommen dann in diese Richtung.
Wie hat deine Frau reagiert, als du gesagt hast, ich schmeiß die Sicherheit über Bord und lass hier mal so und werf eine Firma mit 2 Millionen Umsatz, die profitabel ist, weg und mach jetzt Venture und klar, vielleicht kriege ich dafür Geld von Investoren, aber erstmal ist es nicht dasselbe.
Also ganz ehrlich, ich sag dir, wie es ist. Wir haben natürlich sehr oft darüber gesprochen, wie viel Risiko da jetzt drin ist. Hm. Jetzt kann man von Glück reden, dass sie auch aus einer Unternehmerfamilie kommt, ja, also wirklich das Unternehmertum auch schon von klein auf mitbekommen hat und das sehr bekannt ist und dann man ja auch sagen muss, so seit wir uns jetzt kennen, ich Unternehmer bin, Unternehmen mit der einzigen Ausnahme, dass ich bei Gorillas war, für die 1,5 Jahre. So dass das am Ende früher oder später mal klar war, okay, da kommt vielleicht ein neues Produkt um die Ecke. Jetzt muss man sagen, war das Timing dieses Jahr für uns als Family schon wirklich extrem intensiv, ja, im Sinne von neues Baby, 4 Wochen nach Geburt machen wir den Fundraise. Ja, da war ich dann froh, dass es nur 6 Tage gedauert hat, dann war sozusagen der abgeschlossen. Aber klar, dann kommt der Closing und so weiter Prozess, auch viel, was geregelt werden muss. Und gleichzeitig muss das Produkt gebaut werden. Wir haben noch die andere Company. Also das war schon sehr intensive Monate jetzt. Ich glaube, am Ende ist es so, dass man in der Beziehung und so, ehrlich gesagt, gehen wir auch miteinander um. Du willst ja deine Träume leben. Ja, du willst am Ende, und ich bin sehr dankbar, da unglaublichen Support von ihr zu haben und von meiner Family und Freunden, von denen ja viele auch bei Superscale direkt mitarbeiten, ja. Oder ich jetzt schon sagen würde, ne, eigentlich mit unserem ganzen Team ist ja, sag ich mal, Second Family, da ein riesen Support-System zu haben, zu sagen, okay, wir bauen das zusammen, wir gehen diese Journey zusammen und wir gehen halt in neue Gewässer. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich meine, das klingt vielleicht so ein bisschen, das klingt ein bisschen übertrieben, aber wenn du heute in der Tech-Welt arbeitest oder wenn heute dein Job besteht aus, ich bewege die Maus und tippe Keyboard, dann, egal in welcher Rolle du bist, solltest, also wenn das dein Hauptteil deines Jobs ist, ne, also sag ich mal, du, dein Job, ja, oder du hast viele, viele verschiedene hast du, aber besonders mit Podcast, das ist nicht so ganz so einfach zu ersetzen mit AI, ne? So, das ist was Uniques, weil du das Netzwerk baust und die ganze Setup hier und so weiter und einfach unglaublich viel auch um dieses Media sozusagen, was du aufbaust, drumherum. Aber wenn dein Job ist 80-90%, ich mache jetzt hier sozusagen Arbeit am Computer, dann musst du dir überlegen, nicht ob du disrupted wirst, sondern in welcher Form. So, und ich war selber an dem Punkt, wenn ich überlegt habe, welche Arbeit mache ich zum Beispiel in den Sonic-Projekten, ja, Produktmanagement, Dinge zu identifizieren, die im Produkt entwickelt werden, die Kommunikation mit den Entwicklern und so weiter. Wenn das neue Coding-Model von Foundation Provider XY jetzt demnächst in der Lage ist, das Jira-Ticket zu lesen und der AI-Agent das Jira oder das Linear-Ticket sozusagen schreibt aus dem Customer-Feedback heraus, dann ist dieser Job gone. Ja, dann hast du auch kein Produktmanagement mehr, so wie du es kanntest. So, und dadurch war für mich auch klar, ehrlich gesagt, so ganz jetzt für mich persönlich gedacht, als junger Familienvater, was ist eigentlich hier was ist eigentlich die Zukunft von meinem Job? Was ist die Zukunft von der Arbeit, die ich mache, von dem Space, in dem ich unterwegs bin? So, und dann kommst du natürlich an den Punkt, dass du sagst, pass auf, ich will da jetzt all in gehen, um in der richtigen Welle zu sein. Ja, weil ich will nicht in der Welle sein von denen, die disrupted werden, sondern ich will der Disruptor sein. So, das ist das, was du am Ende willst. Und du willst auf der richtigen Seite sein, wo du die Learnings in diese Richtung machst. So, und das war eine Riesenmotivation dann. Und dann kommst du, klar, dann kannst du das gewissermaßen vereinen. Aber klar, das Risiko ist natürlich hoch. Und jetzt im Nachhinein kann man sagen, hey, wir haben jetzt super schnell 5 Millionen geraced. Einfach was nicht. Da brauchst du alle diese Grundlagen für, die wir halt jetzt glücklicherweise zu dem Zeitpunkt mitbringen oder auch jetzt in den letzten Jahren hart erarbeitet haben. Aber so schaue ich jetzt auf die Journey bisher.
Eine Frage, die ich vor einem Jahr vielleicht nicht gestellt habe, aber jetzt selber mit Kleinkind im Hause doch auch stellen muss. Wie gehst du generell damit um? Und kurz übrigens, so nachdem so fast 40% der Hörer und Hörerinnen mindestens ein Kind haben, laut Statistiken, wenn ich mir so angucke bei uns, dann ist das natürlich schon irgendwie eine spannende Frage, die, glaube ich, auch einen großen Teil der Zielgruppe interessiert. Und sonst sollte es den Rest interessieren, der auch irgendwann hoffentlich Kinder bekommen kann. Aber wie gehst du damit um, dass du sowohl es richtig geil findest, eine Firma zu bauen, da einen gewissen Druck hast, aber abzuliefern und da natürlich auch irgendwie nicht sagen kannst, nee, mach ich nicht. Und gleichzeitig natürlich auch das Verlangen hast, mit der Familie Zeit zu verbringen. Wahrscheinlich so die größte Frage, die ich mir zum Beispiel stelle, wo ich mir denke, fuck, ich habe da gerade nichts im Kalender stehen, ich würde gern da mit der Zeit mit der Familie verbringen, aber ich weiß, eigentlich habe ich die ganzen To-Dos und sollte was arbeiten. Wie entscheide ich mich jetzt?
Also die ehrliche Antwort ist, Dafür muss auch ich mir jetzt noch mit Blick auf die letzten Monate für die Perspektive für die nächsten Jahre ein gutes System bauen, eine gute Routine bauen. Weil ich habe in den letzten Jahren mir schon immer gute Routinen gebaut für die verschiedenen Jobs und Responsibilities, die ich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte. Und dann waren die Jobs auch, oder die Companies, die wir gebaut haben, verschiedene Phasen, verschiedene Intensitäten. Dann hatte ich einen Job bei Gorillas, der war auch von Tag 1 absolut crazy. Dann ist man immer in so eine Welle reingekommen, 2-3 Monate, no idea what I'm doing and how I'm gonna do it. Und dann kommt man so Schritt für Schritt, ne, an den Punkt, dass man sagt, okay, jetzt habe ich eine Routine gefunden, Wenn du mich jetzt heute fragst, habe ich eine Routine für unsere aktuelle Situation? Ja, ich bin jetzt seit 3-4 Monaten in der Company drin. Wir haben jetzt gerade super frisch 2 Kids und unser zweites und managen das, ne? Und haben jetzt gerade Fundraising abgeschlossen, announced, und jetzt fängt so dieser gefühlt normalere Work-Modus, wo wir sagen, okay, wir bauen das Produkt, wir iteraten, das, was ich auch besser kenne, sage ich jetzt mal, fängt jetzt an, und jetzt kann ich mir so eine Routine bauen, jetzt kann ich mir anfangen, so ein System zu bauen. Ja, das wäre nicht authentisch, wenn ich jetzt sagen würde, hier die letzten Monate easy going, da hatte ich ein perfektes System für. Ich glaube, für Fundraising mit 2 kleinen Kids, kannst du nur hoffen, dass du eine sehr supportive Partnerin oder Partner hast, die dir in der Journey dann helfen, ja, weil das einfach so unglaublich intensiv ist und du immer am Telefon erreichbar sein musst und hier Legal Closing und da ist noch eine Frage und hier muss noch ein Dokument reviewed werden und so weiter. Das heißt, ich baue mir dieses System noch, ja, und sozusagen schaue, wie ich das gut manage. Ich glaube, wenn es ein Learning gibt, und das ist aber auch zugegebenermaßen etwas, was ich noch für mich balanciere, ja, es ist jetzt eine sehr hohe Urgency, auch in dem Markt und in, denke ich, jedem Business, was man in den Markt baut. Ja, du willst natürlich in der nächsten Woche so viel Progress machen, wie es geht. Ich glaube aber, dass die Konsistenz von dem, was du machst, wesentlich entscheidender ist. Ja, ob wir jetzt letzte Woche gelauncht haben oder ob wir diese Woche gelauncht hätten oder ob wir für 2 Wochen gelauncht hätten, das hat wenig Impact jetzt gerade auf unsere Situation als Company. Wir haben jetzt den Launch gemacht, der ist extrem gut gelaufen, wir sind super happy damit, wir nehmen jetzt trotzdem den nächsten Step, ja, und der nächste Step kann sein, dass er jetzt diese Woche schon kommt oder er kommt in 2 Wochen, wir iterieren das Produkt weiter und dann kommst du im Idealfall sozusagen sehr, sehr schnell in eine Wachstumskurve, die für dich als Business passt und dann baust du eine erfolgreiche Company. Trotzdem gibt es Companies, für die das länger gedauert hat, auch weniger lang, und selbst das ist im AI-Space immer noch genauso, dass es Companies gibt, die iterieren in sehr, sehr lange Zeit versus kürzer und da musst du damit umgehen. Und dann bist du in einer neuen Phase vom Unternehmen, da musst du dafür wieder ein System finden. Also ich glaube, für mich ist es jetzt gerade, dass überhaupt das supportive Umfeld zu haben, um das machen zu können. Meine Routine, wenn man das so nennen kann, ist jetzt gerade, sage ich mal, vor 9 nicht zu arbeiten, bis 9 tagsüber sozusagen dann ready zu sein. Dann arbeite ich bis 17:30, 18 Uhr. Dann haben wir Family Time von 18 Uhr bis 20 Uhr, was ja auch, sag ich mal, Hightime ist, ja, 2 kleine Kids sind hungrig und schon ein bisschen müde. Ja, da ist also richtig, da ist auch manchmal Stimmung im Haus. So, und dann kann ich nach 20 Uhr nochmal arbeiten, 1 Stunde, 1,5, und richtig, mit der richtigen Priorisierung findest du genug Schlaf. Und dann hast du zum Beispiel Family Day jetzt samstags, was ich jetzt meistens komplett frei halte, und dann kannst du dich sozusagen sonntags wieder auf die Woche vorbereiten. So ist eine Routine, die jetzt, sag ich mal, die letzten 2-3 Wochen gut funktioniert hat. Aber auch das ist dann etwas, was sich Schritt für Schritt entwickeln muss und sich dann wieder der Phase anpasst. Ja, wenn wir jetzt in einem halben Jahr wieder Fundraising machen würden, dann fliegt wahrscheinlich meine Routine, die ich bis dahin gebaut habe, wieder über den Haufen. Und auch da ist es so. Ich meine, ich habe ja mein ganzes Leben bisher sehr, sehr viel Sport gemacht. Ja, auch das ist mittlerweile kondensiert auf die Home Gym 30 Minuten Workouts. Ja, weil es ist nicht für alles Zeit. Und so, das muss man sich irgendwie einbauen. Ja, jetzt habe ich mir Workout-Routinen gebaut, die wirklich, sage ich mal so, das Perfekte in 30 Minuten packen. Teilweise habe ich noch einen kleinen vor mir liegen, wenn ich auf dem Rad sitze. So, sage ich mal, waren jetzt vor kurzem eine Woche im Hotel. Kleine Pause sozusagen, nachdem die Runde geclosed war. Und da bin ich einfach mit dem Kleinen ins Gym, also ich bin wirklich mit unserem Kleinen ins Gym gegangen. Habe den mitgenommen, habe den Stroller vor mir gestellt, habe 15 Minuten gerudert. Hab noch ein paar Exercises gemacht und Kleiner hat mir dabei zugeschaut. Solche Dinge musst du dir halt dann bauen, ja, damit du das alles vereinbaren kannst und trotzdem fit da durchkommst. Aber was natürlich eine neue Herausforderung ist, ne? Also sicherlich so viele Commitments und so viel Zeit Crunch hatte ich in meinem Leben bisher noch nicht. Und da, glaube ich, kann ich auch jede Woche sozusagen mir nur ein bisschen bessere Routine für bauen.
Man muss dazu sagen, du hast davor Triathlon, zum Beispiel Ironman 73 gemacht, also ein Half-Ironman, so was natürlich schon eine andere Belastung ist. Was würdest du sagen, wenn du sagst, runterkondensiert auf 30 Minuten Workouts, sind das dann Grundübungen wie Bankdrücken, Kniebeugen etc., wo du sagst, das ist dann irgendwie der Kernbestandteil des Workouts, weil ich dann möglichst viel mit möglichst wenig Zeit abdecken kann, oder was gehört dazu?
Genau, also was ich jetzt gerade mache, von dem ich aber überhaupt nicht behaupten würde, dass das jetzt der Workout-Style ist, aber ich kriege schon ein paar Fragen ab und zu dazu, auch weil viele wissen, dass ich sozusagen wirklich mal so ein bisschen mehr in der extremeren Sportrichtung unterwegs war. Was übrigens, wenn ich jetzt heute nochmal sozusagen zurückgehen würde in der Zeit, würde ich das allen Menschen empfehlen, mal so ein sehr ambitioniertes Ziel zu setzen, weil du nimmst schon sehr, sehr viel Long-Term-Shaping deines Körpers dadurch mit. Also die Grundausdauer, die ich heute habe, die habe ich sicherlich dadurch, dass ich 2-mal so ein Halb-Ironman gemacht habe, und einfach, da baust du dir schon sehr viel auf, was du sozusagen über Jahre dann einfacher maintainen kannst. Ne? Du musst da nicht auf dem Level die ganze Zeit weiter trainieren, um diese Fitness zu halten, sondern hast du eine gute Grundfitness. Heißt trotzdem nicht, dass man nichts machen muss, aber du kannst es dann leichter maintainen. Was ich jetzt heute mache, ist sehr orientiert an CrossFit. Einfach damit, dass ich sage, ich kombiniere quasi kraftfokussierte Übungen mit einem Ausdauerteil und kriege dadurch sozusagen einfach meine Heartrate hoch und mache trotzdem Krafttraining. Ja? Also ganz, ganz simples Beispiel. Gestern habe ich ein Workout gemacht, 5 Minuten Bike, 1 Set Deadlift, 5 Minuten Bike, Deadlift, und sozusagen das rotiert 4-mal. Und da habe ich danach noch Schulterübungen gemacht, dann ist die halbe Stunde rum. Aber du hast halt durch diesen Switch sozusagen von Bike und Deadlift, kommst du halt gut in so einen, dann bist du schon so Zone 2, 3 ausdauermäßig unterwegs, und du brennst auch noch ein bisschen danach sozusagen und hast einfach eine gute Übung, ja, gutes Setup und kommst ins Schwitzen. Wenn ich jetzt ins Gym gehen würde, oder zu Hause einfach nur 30 Minuten Kraftübungen machen würde, dann würde ich jetzt nicht großartig schwitzen. Ja, dann werde ich nicht das Gefühl, okay, ich habe jetzt was gemacht. Und es ist schon für mich ein wichtiger Faktor, so eine gewisse Energie da mitzunehmen von den Übungen, die ich mache. Und dafür muss ich auch so ein bisschen in den Gang kommen, so Gefühl, dass man so ein bisschen nach dem Workout auch das Gefühl hat, so, okay, ich habe auch ein Workout gemacht und ich saß jetzt nicht einfach nur irgendwie eine halbe Stunde auf der Bank. So denke ich jetzt gerade drüber nach. Ja, so die 30 Minuten. Ich nenne es immer so Impossible Workout, weil es ist so schwer. Also selbst wenn du sagst 30 Minuten, ja, gerade wenn du jetzt kleine Kids hast, die um dich rumspringen, selbst das ist schwer zu planen und hinzubekommen. Wie gesagt, ne, manchmal mache ich einfach, dann ist der Kleine noch irgendwie mit dabei, damit du es halt hinbekommst.
Bei mir ist aktuell so 40 bis 45 Minuten, 3 bis 4 Mal die Woche, eher 3, ehrlicherweise, und manchmal auch nur 2. Auch wenn ich gerne noch hoffe, dass ich meine 4 Tage reinbekomme, aber das wird schwieriger. Dann ist es Push-Pull, Oberkörper und dann Beine, beziehungsweise auch, dann könnte auch sowas wie Kreuzheben und so dazu, was ja eigentlich so eher Rumpf und so ist. Aber
ja, du machst auch noch die Walks, ne? Also du machst auch,
genau, ich mache meine 10.000 Schritte am Tag. Halt viel aber auch ehrlicherweise zwischen Terminen hin und her oder mal ins Büro laufen und zurück oder mal mit der Kleinen spazieren gehen. Also von daher, dementsprechend, das funktioniert. Ich muss auch sagen, es hat geholfen, dass ich mal letztes Jahr sehr viel mit Trainern gearbeitet habe. Das habe ich dieses Jahr ein bisschen eingeschränkt, einfach nur, weil die würden auch weiter mit mir arbeiten. Das Problem ist, ich krieg's aktuell nicht gebacken, so sehr auf Ernährung und Training zu achten, das so zu priorisieren wie ohne Familienleben, dementsprechend.
Ja, aber das ist auch, also bei mir jetzt auch abgenommen, auf jeden Fall. Also ich meine, du kannst, also ich glaube, es ist auch richtig und authentisch, am Ende zu schauen, was kannst du unterbringen, wie viel kann man gleichzeitig machen. Ja, und für mich ist es jetzt nicht mehr, also ich kann jetzt aktuell nicht in mein Goal-Setting mit aufnehmen, dass ich dieses Jahr in 4 Monaten noch einen Ironman 70.3 mache. Weil dafür musst du, also zumindest in meiner Erstvorbereitung, mal 6 bis 10 Stunden die Woche trainieren. Ja, und so lange hält selbst der Kleine nicht still, wenn der noch daneben sitzen würde. Und wenn du noch 2 hast, dann ist es, sag ich mal, neben Company, ne? Also ich glaube, das ist auch immer die Frage. Du hast am Ende viele Dinge und da musst du priorisieren für dich im Leben. Jetzt ist es im ersten Schritt, was kannst du körperliche Fitness und die Energie aufrechterhalten? Und am Ende muss man sagen, das ist eine Sache, die ich jetzt gelernt habe, die schon mich motiviert, auch das Krafttraining insbesondere mit einzubauen, was glaube ich oft unterschätzt oder vielleicht auch selten drüber gesprochen wird. Es ist einfach auch körperlich hart, sozusagen Eltern zu sein. Ja, also ich meine, du hast, also wir haben jetzt auch einen Kleinen mit 15 Kilo, den du halt pro Tag so schön im Front Squat quasi Position die Treppe hoch und runter trägst. Ja, sag ich jetzt mal 35 Mal. Ja, ohne jedes Mal, wenn er die Hälfte hochgeklettert ist, ihn dann wieder runterzunehmen. Und dann packst du das Auto und dann hast du natürlich immer viel, viel mehr Sachen, die irgendwie mitkommen müssen und so weiter. Und du bist eigentlich die ganze Zeit nur am Rödeln. So, und also das ist quasi auch ein Faktor, ne? Also ich glaube, du brauchst einfach auch eine gewisse Grundfitness, ja, als Eltern. Oder willst die, oder wie ich will die haben.
Habe ich auf jeden Fall auch unterschätzt. Und gerade 5. Stock ohne Aufzug.
So.
Halleluja. Herzlichen Glückwunsch.
Genau. Und dann halt, dann hast du gerade einen Einkauf gemacht, dann hast du einen hast einen Stroller und du hast noch einen kleinen. Oder eine kleine. Von daher, genau, also ich glaube, das ist so ein Faktor, der mich motiviert. Und dann willst du ja auch noch für eine lange Zeit in deinem Leben in der Lage sein, auf dem Bolzplatz sich mit zu beweisen, was natürlich auch noch ein Faktor ist. Also genau, aber am Ende muss man sagen, ne, das ist jetzt, also jetzt gerade ist für mich nicht mehr Fitnesstraining, wie ich es in der Vergangenheit mal gemacht habe, sondern es ist staying fit. Ja, staying fit, staying as strong as possible, damit du die Energie hast für den Rest des Tages, sag ich mal, und die Stärke für die Journey. Genau, das ist so das, was mich jetzt gerade im Sport motiviert.
Abgesehen davon, dass ihr euer Burn im Griff haben müsst für die Frage und eure Geld nicht zum Fenster rauswirft, was muss passieren, dass wir in 12 Monaten hier sitzen und ihr als Company noch lebt und genauso gewachsen seid, wie ihr euch vorstellt? Also weißt du, so dieses wirklich auch den Progress gemacht haben, den man sich jetzt vorstellt und nicht einfach, wir vegetieren vor uns hin.
Nee. Also im Grundsatz, ich glaube, der entscheidendste Faktor für uns, wo wir auch sehr viel Zeit investieren, ist unser Team, ja. Es ist absolut crucial, dass wir unser Team weiter so, also dass wir unsere Teamkultur pflegen und ausbauen, so wie wir sie haben, worauf wir sehr stolz sein können. Und wenn wir wachsen sollten oder ab dem Zeitpunkt, wo wir wachsen sollten, was aktuell nicht geplant ist, wir bekommen sehr viele Bewerbungen, aber wir wachsen gerade nicht, wir sind 11 und sind super happy damit, dann sozusagen im Wachstum ab dem Zeitpunkt, wo wir wachsen, auch unsere Kultur beizubehalten. Also ich glaube, das ist der wichtigste Faktor. Das war schon Erfolgsrezept bei Sonic und das ist auch jetzt wieder Erfolgsrezept. Und der zweite Punkt ist Produktvelocity. Ja, ich glaube, es ist mit einer der grundlegenden Faktoren, dass wir jetzt innerhalb von ja wirklich etwa 4,5 Monaten so schnell diese Company von null auf sozusagen den Status jetzt gebracht haben, hängt mit unserer Produktvelocity zusammen. Ja, wir haben die richtigen Menschen im Team, wir haben das richtige Mindset, Produkt zu bauen. und wir können dadurch Produkt extrem schnell bauen und iterieren. Und am Ende hast du natürlich den Weg zu Product Market Fit und Exponential Growth, hast du schneller, wenn du schneller iterierst und wenn du auch schneller für neue Kundengruppen, jetzt in unserem Fall Marketing Creatives, verschiedene Directions, Formate und so weiter, das Produkt in diese Richtung bauen kannst. Ja, und wir haben jetzt auf der, also immer noch auf der Waitlist, und wir haben jetzt noch, wie ich gesagt habe, Kunden, die heute schon anfangen, das Produkt zu nutzen, wo wir wissen, das ist noch für euch noch eigentlich gar nicht so ready, die aber trotzdem diesen Demand schon uns rüberspielen und für die wir natürlich in diese Richtung bauen können. So, und das sind die beiden Faktoren, auf die ich mich fokussiere.
Dann würde ich fast sagen, muss ich dich mal belabern, dass wir regelmäßig sprechen. Ich würde gerne so mitbekommen, was passiert, aber ich glaube, so ein regelmäßigeres Update-Format, blöd, dass du einen eigenen Podcast hast und selber mal was erzählst mit Felix zusammen, wir sprechen trotzdem mal.
Wir machen aber nicht so Longform, also diese so eine lange Konversation.
Und Englisch, ja, schon, da muss man sich anstrengen zuzuhören. Nee, aber ich glaube, da finden wir bestimmt was Cooles. Patrick, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank dir. Wir haben wie immer noch bestimmt 3 Stunden, die wir quatschen können, ohne dass wir aufhören müssen. Aber hier machen wir Schluss. Vielen lieben Dank. Ich packe sowohl natürlich dein LinkedIn, aber auch Superscale in die Shownotes. Und dann würde ich sagen, probiert jeder mal ein bisschen rum. Ja. Macht auf jeden Fall Spaß. Außer man kommt in die API-Limits, aber das dürfte
das Problem haben wir aber.
Den Hörern nicht passieren. Mir ist es passiert, aber das ist okay. Dementsprechend vielen Dank für all die Insights. Hat richtig Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn in der Episode nicht ein paar Nuggets dabei waren. Ich finde es extrem faszinierend, wie Patrick drüber gesprochen hat, wie sich Produktentwicklung verändert, also wie sie selbst quasi heute eben Sachen wirklich auf Tagesbasis adjustieren, nicht mehr Wochen und Monate im Voraus planen, irgendwie die Teams kleiner halten, 11 Leute bleiben wollen, so lange wie möglich, weil sich einfach die Art, wie man Produkte entwickelt, komplett verändert. Das heißt, selbst ob du jetzt gerade ein Tool wie Patrick entwickelst oder was anderes, ich glaube, da kann man sehr viel rausziehen, wie sich in den nächsten Jahren der Aufbau von Firmen verändern kann. Warum nächste Jahre nicht sicher? Naja, weil jetzt gerade ist es so, wer weiß, was da noch kommt. Und dementsprechend glaube ich auf jeden Fall was, wo man mal ein bisschen rumprobieren sollte und sehen, ach krass, das haben die in der Zeit gebaut. Und dann versteht man, glaube ich, auch, worüber wir gesprochen haben. Deswegen, wie gesagt, Superscale nochmal in den Shownotes verlinkt und auch Patricks LinkedIn-Profil. Macht auf jeden Fall Spaß zu hören, was hier in Deutschland gerade parallel so entsteht und welche Top-Teams hier eigentlich bauen. Sollte dir die Episode gefallen haben, dann leite sie doch mal weiter an Freund oder Freundin, die daraus was mitnehmen können. Oder wäre viel besser für uns, lass dem Podcast ein Abo da, wenn du es noch nicht gemacht hast, egal auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts, je nachdem, wo du gerade hörst oder schaust. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode, wo es ein bisschen um ein anderes Thema geht. Aber ich mit André Jonker von Mozartbett spreche, die am Ende Premium-Boxspringbetten verkaufen und über 25 Millionen Umsatz im letzten Jahr gemacht haben und dieses Jahr auf 40 Millionen wachsen wollen, die quasi jedes Jahr neue Kunden finden müssen, weil wenn ich mal ein Bett gekauft habe, kaufe ich nicht nächstes Jahr gleich noch eins. Und dementsprechend eine ganz andere Herausforderung, aber auch super spannend, so ein bisschen Premium, Direct-to-Consumer und E-Commerce zu verstehen. Deswegen, da kannst du gerne nächste Woche Dienstag wieder einschalten. Bis dahin, auf Wiedersehen und Wiederhören.